rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den dreien lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community, herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 26, und auch diese Woche haben wir wieder einen bombastischen Gast. Ich sag's ganz offen, wir haben ja versucht, den Marco von Nerdkultur zu bekommen oder angefragt, und wir hören Kemlins Kaffeemaschine im Hintergrund, und der hat gesagt, er würde gerne kommen, aber zum späteren Zeitpunkt, dann habe ich gefragt, Enklaes, hast du nicht einen geilen Gast? Und Enklaes hat gesagt, ja, mein Kumpel Kemlin. Und ich hatte mal mit Kemlin ein bombastisches Interview, also für mich war das zumindest richtig toll, damals beim Hearthstone-Event in Hamburg, ihr erinnert euch vielleicht, von daher, ich bin auch ein Fan, von daher bin ich ganz gespannt, was der heute so erzählen wird, und ich übergebe einfach mal an meinen grandiosen Co-Moderator, den Enklaes.
Guten Tag, ich bin auch wieder da. Ja, Daniel und ich kennen uns schon seit, was weiß ich wie lange, 6, 7, 8 Jahre jetzt mittlerweile. Sind ja beide in Hearthstone groß geworden. Hi Daniel.
Hi, grüß euch. Dankeschön für die Blumen vorweg erstmal und sorry wegen der Espressomaschine.
Ja, die Blumen kann ich nicht liefern. Ich denke, wir starten erstmal mit einer unglaublich lustigen Geschichte, wie unser erster Kontakt war, Daniel. Ich erzähl's immer gerne wieder. Erzähl's einfach aus deiner Perspektive, warum du bei mir gebannt wurdest.
Mach du erstmal aus deiner, dann sage ich die Wahrheit danach.
Ja, ich denke, es war 2014 oder Anfang 2015, würde ich schätzen. Und ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt der größte deutsche Hearthstone-Streamer. Also deutschsprachige.
Pony war 2014 war das, ja.
Ich denke, es war Anfang 2015.
Nee, also es muss 2014 gewesen sein.
Dann war es Ende 2014, weil ich erst Ende 2014 in Deutsch angefangen habe.
Ah, nee, du hast recht. Nee, hattest du da zu der Zeit mehr Viewer als ich? Das kann ich nicht glauben, Enklaes.
Bestimmt, deutlich.
Zu der Zeit waren wir noch richtig groß. Da haben wir jeden Streamer.
Ja, du bist ja kein richtiger Streamer gewesen.
Ja, okay. Also, okay. Kein richtiger Hearthstone-Streamer auf jeden Fall.
Eben.
Okay.
Also von den Leuten, die jeden Tag da waren, war ich, denke ich, der Größte an dem Punkt. Tarn gab es noch nicht und Daniel auch noch nicht. Naja, jedenfalls, ich habe dann gespielt und war halt wie immer da irgendwie Top-Legend am Rumäumeln. Und ab und an hattest du halt Trolle im Chat. Und ich bin ja schon immer jemand, der ganz gerne, der Bannhammer sitzt locker, ne, wenn mich jemand nervt, meine Güte. Und dann kam ein unbekannter Mensch in meinen Chat und wollte mir erzählen, dass Facehunter sehr schwer zu spielen sei. Und ich sagte, willst du mich verarschen? Geh mal weg. Und er sagte, doch, sehr, sehr schwer zu spielen. Habe ich einfach weggebannt. Ja, das war Daniel.
Okay.
Aber muss man so sagen, ich bin zum Streamen gekommen wie der Ochse zum Scheunentor. Ich wollte ursprünglich eine Doktorarbeit schreiben und tatsächlich einen der ersten Streams, ich habe mir dann das Thema, ich kannte Twitch nicht so. Ich habe meine Masterthesis geschrieben gehabt über Organisation in Computerspielen und dachte so, hey, wenn du einen Doktor schreibst, was ist dieses Twitch eigentlich? Vielleicht schreibst du da drüber. Und drum hatte ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar keine Ahnung. Und einer der ersten Streams, die ich dann gesehen habe, weil ich zu dem Zeitpunkt zufälligerweise Hearthstone gespielt hatte, also wirklich aus Zufall, war Enklaes da, wie er halt diesen richtig räudig dummen Druiden spielt. So, der einfach nur die Curve runterspielt und Mana Ramp. Das einfachste Deck insgesamt. Und der kriegt zweimal in Folge auf der Ladder, das weiß ich noch, als ob es gestern wäre, von einem Facehunter drauf, weil er missplayt. Er misst Liesel und verliert beide Games da, weil er so schlecht gespielt hat. Und dann jammert er die ganze Zeit rum, wie OP und wie dumm der Facehunter ist. Aber in Wirklichkeit hat er gegen seine eigene Dummheit verloren gehabt. Und natürlich, ich wusste das damals noch nicht so. Es war jetzt nicht fein, ihn auf seine Fehler hinzuweisen diesbezüglich, aber das konnte er nicht so ab. Und dann hat er mich gebannt. Und dann dachte ich so, yo, das ist ein rauer Platz hier. Aber es war nur
ein rauer Platz.
Ich habe dann auch angefangen zu streamen und so. Und als Enklaes dann erkannt hat, wen er da weggebannt hat irgendwann so.
Nee, so war das nicht. Du hast vorher schon gestreamt. Ich wusste, dass du ein Streamer bist, aber du hast 20, 30 Viewer oder so. Das war mir egal an dem Punkt, abgehoben, wie ich bin. Ich bin der Meinung, ich hatte dich vorher schon mal gesehen und ich dachte mir, was will der Ficker da, ne? Muss man ja mal so deutlich sagen, warum will er mir hier was vormachen? Ich war auch gerade Top 100 Legend, glaube ich, an dem Punkt. Ich war sehr selbstbewusst. Naja, jedenfalls weggebannt und dachte, es ist so ein dummer Chat-Troll. Und ich habe auch nicht dran gedacht, mich da zu entschuldigen oder sonst was für. Erst 3, 4 Jahre später habe ich vielleicht anerkannt, dass Facehunter gar nicht so einfach ist. Das hat gedauert. und dann war es aber, wann ich dich entbannt habe, Das war, als du mit Nani dieses Hearthstone-Turnier gemacht hast. Das Dani und Nani-Turnier. Und du warst Admin und ich musste dich anschreiben, aber dann habe ich gesagt, you have banned with a user. Und ich konnte dich nicht anschreiben. Und dann haben wir das irgendwie geregelt. Ich habe irgendwie
das war der Grund, warum du mich entbannt hast.
Ja, sonst wird
späte Reue, Einsicht. Na,
wir würden bis heute nicht reden.
Bis heute wärst du gebannt. Auf der Stelle so.
Enclaves in a nutshell, ne?
Kann man ja, diese Geschichte zusammenfassen. Ja. Naja, und jedenfalls, Daniel hat sich dann aber sehr stark entwickelt und war auf einmal ein ganz großer Streamer irgendwann in Hearthstone und hat das auch viel, viel länger noch durchgehalten als ich. Hat sich dann irgendwann mit Tarn den deutschsprachigen Hearthstone-Markt aufgeteilt. Sonst war da ja nichts mehr eigentlich, was Relevanz hatte. Und ja, und dann haben wir uns immer mal wieder getroffen. Ne? Ich meine, PUBG haben wir gespielt, hast du mich auch beleidigt. So, immer. Also Daniel ist so, er wirkt so wie ein Professor und so ein bisschen, ne, sehr netter Mensch eigentlich und sehr, sehr, aber er beleidigt einen immer so unterschwellig.
Das ist
sehr
aber
das ist auch eine Kunst, das kann auch nicht jeder, ne?
Absolut, ja.
Ich bin halt echt ein recht ruhiger und gelassener Mensch, so, aber ich, man kann gar nicht sagen,
beleidigt. Hört's auf, ne?
Nee, also Enclaves Spielweise beleidigt mich halt permanent, da muss ich mich irgendwann wehren, so.
Oh Gott. Ja, dann haben wir PUBG gespielt und noch einige andere Dinge mal immer hin und her und ja, Daniel, was machst du jetzt? Jetzt bist du Ich meine, du warst länger weg. Kannst du ja auch drüber erzählen. Du warst ja gar nicht mehr in Deutschland. Du warst in Sri Lanka.
Korrekt.
Und jetzt bist du aber wieder hier.
Ich meine, ich streame nach wie vor hauptberuflich. Wir haben tatsächlich jetzt dann, ich meine, die Story von jetzt ist ja schon etliche Jahre her. 2015, du hattest recht, war das. Und in den 6 Jahren ist viel passiert. Wir haben zwischendurch mal noch ein E-Sports-Team gegründet, was ich dann inhaltlich geleitet hatte. Flow E-Sports, das gibt's schon lange nicht mehr. Aber da ist einiges im Hintergrund dann mit
ein gibt's paar. Gibt es da einen kausalen Zusammenhang vielleicht? Du geleitet und es gibt's nicht mehr, oder?
Nee, inhaltlich war das fein. Und die Company dahinter gibt es nicht mehr. So, das war immer, nennen wir es mal, die frühen E-Sports-Tage waren wie der Wilde Westen, so ein bisschen. Und da hast du viele Goldgräber und viele Halunken getroffen und ja. Eins von beiden ist dann dem Team erlegen.
Ja, und dann, also jetzt machst du Schach und immer noch Hearthstone aus irgendwelchen Gründen, ne?
Ich habe Hearthstone ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt wieder ab und zu spiele ich so eine Runde in Classic-Modus. Aber ich habe jetzt viel Schach gestreamt, aber viel anderes auch. So Interviews mit Leuten, die in der Forschung sind, zu spielen. Also jetzt mit einem Psychologen und einer Psychologin zuletzt und mit einem Doktor, dem lieben Inderst. Und ja, so verschiedene Sachen einfach.
Du hast das ja letztens auch mit Niklas gestreamt, ne? Den hatten wir auch schon im Podcast zu Gast, mit Niklas Huschenbeet.
Genau, ja.
Nicht so? Ja, ich bin ja auch ein Schachprofi wie du. Wir hatten ja auch eine Challenge. Es lief hervorragend für mich. Ich hatte wieder ein großes Maul, Steve. Und ich sagte, ich mache keinem bestimmten Schachblatt. Aber ich wusste nicht, dass er, an dem Punkt wusste ich nicht, dass er wirklich gut ist. Also ich meine so richtig gut, ne? Also nicht so richtig, richtig gut, Großmeister gut, aber also absurd überdurchschnitt. Und dann habe ich 0-38 gegen ihn verloren, in unter einer Stunde im Bulletschach. Das war fantastisch.
Ich sollte es so Englis macht wieder einen auf dicke Hose, wie immer. Du hast keine Ahnung von irgendwas. So. Seine Spielweise beleidigt meinen Ästhetik-Sinn so. Und dann kommt er so, ja komm, wir machen jetzt, ich mach dich fertig. Ich so, jo Englis, kannst du gerne probieren so. Und ich dachte so, wir spielen Bulletschach. Das heißt, eine Minute pro Partie pro Spieler und wenn die Zeit rum ist, hast du verloren. So. Also das geht halt schon zackig und wir haben gesagt, wir machen das eine Stunde lang und schauen, wer mehr gewinnt. Und
38-0 ist aber alter Schwede.
Es war ein knappes 38-0, sag ich immer wieder. Es hätte anders ausgehen können.
Aber,
ja, nee, keine Chance, also wirklich.
Also Hochachtung vor deinem Durchhaltevermögen. Ich habe davor gesagt so, du hältst 20, 25 Minuten durch und dann gibst du einfach auf, weil du siehst, es macht überhaupt gar keinen Sinn. So, dass du halt nach 50 Minuten erst das Handtuch geschmissen hast, das rechne ich dir hoch an.
Ja, ich wusste das nicht. Und in Schach ist es halt wirklich so, wenn da eine relevante Skill-Gap ist, ne, in Hearthstone wäre das nicht so. Also ich meine, wenn du da einfach ein bisschen schlechter bist, dann gewinnst du vielleicht trotzdem 1 von 30 Spielen oder so. Oder 2. Oder auch 5. Aber in Schach hast du halt, ich habe gar keine Chance gehabt. Also es war einfach komplettes Desaster. Ich hatte 1, 2 Spiele das Gefühl, es könnte was gehen, aber ach, Also das ist unmöglich.
Wo wir gerade bei Schach sind, der Niklas hat es für mich gemeldet und hat mich zu seinem Anfängerkurs eingeladen. Wie versprochen, der hat Wort gehalten. Nur mal so als kleine Anekdote nebenbei. Ja, und ich bin immer noch überlegen, ob ich es mal versuche. Aber
ich habe wieder eine Partie gespielt. Ich spiele jeden Tag ein bisschen Schach.
Ach, ich finde, es ist so ungeeignet für den Stream, wenn man nicht gerade irgendwie ein Großmeister ist und es wirklich drauf hat. Ne, das ist halt das Problem. Ich finde es sehr unattraktiv in unserer schnelllebigen Gaming-Gesellschaft so.
Bei Camden funktioniert es halt ganz gut, denke ich, weil Camden generell so eine Art Lehrer ist, ne? Auf dem Stream. Da ist das auch ein richtiges Spiel für. Also Er verhält sich halt schon eher ekelhaft. Er verhält sich halt so. Ich kann mich erinnern, Daniel, das weißt du gar nicht, aber es gibt einen Stream, wo ich dich angefangen habe, ein bisschen zu mögen. Ich fand dich immer relativ langweilig. und vielleicht erinnerst du dich daran.
Okay.
Ja, nee, das ist schon 4-5 Jahre her oder so. Da warst du auf jeden Fall nicht mehr gebannt und ich habe da mal reingeguckt und du hast Hearthstone gespielt und Hearthstone ist sehr langweilig und ich fand dich auch nicht so unterhaltsam vorher. Ja, das ist wie mit Basteltante und seinem Stromberg-Cosplay. Vorher hatte ich mich auch nicht gemacht. Dann fand ich es lustig. Man muss immer nur einen guten Stream machen, dann hat man meine Gunst. Und dein Stream war es, du wirst dich nicht mehr daran erinnern vielleicht doch, wo du ungelogen 2 Stunden am Stück über Ameisen geredet hast, während du Hearthstone gespielt hast. Und ich fand das wirklich interessant, das war wie eine Dokumentation. Ich wusste danach alles über Ameisen, das war so weird. Und das ist Daniels Stream basically. Also der spielt da Hearthstone irgendwie High Elo Ladder und was auch immer und High Legend und redet 2 Stunden nebenbei wirklich über Ameisen. Du denkst dir, und das hat mich so gefesselt damals. Ich war so fasziniert davon. Ein so langweiliges Thema, nicht wahr?
An den Stream erinnern. Und Ameisen faszinierend, wie sie sich organisieren und so und welche Symbiosen die eingehen, mit wem auch immer so. Und tatsächlich, was mich an dem Stream verblüfft hat, ist, dass tatsächlich einfach 10 Leute im Chat waren, die entweder gerade irgendwie eine Masterarbeit über das Thema geschrieben hatten oder einen Doktor in Bio hatten oder keine Ahnung was so. Also das war tatsächlich einer der ganz frühen Streams, wo ich dann Pizza gegessen habe, Musik gehört habe und selber was über Ameisen gelernt habe. Und dann dachte ich so, yo, das ist der Punkt, wo ich aufhöre, meine Vorlesungen zu geben.
Ja, es war wirklich unterhaltsam aus irgendwelchen Gründen. Und ich dachte mir, das ist was anderes. Ne, das hättest du nirgendwo sonst sehen können, so diese Mischung.
Ja, Mehrwert halt, ne?
Ja, es war was Besonderes. Ne? Also selbst wenn es nur um Ameisen ging, aber es waren halt 2 Stunden eine ernsthafte Diskussion oder ernsthafte Infos über Ameisen, was du dir sonst vielleicht nicht antun würdest.
Ja, oder? Ich fand Ameisen so, wie die funktionieren, so recht toll, bis ich in Sri Lanka war. Jetzt hasse ich sie einfach nur.
Ja, da schade, dann redest du halt nicht mehr über die. Dann gucke ich dich auch nicht mehr.
Daniel, magst du mal ein bisschen was über so deinen Hintergrund erzählen, weil ich meine, ich habe dein Stream immer wieder verfolgt. Erinnerst du dich eigentlich an unser schönes Interview in Hamburg, ja, im Keller? Das ist wirklich eines der schönsten Interviews und spannendsten Interviews, die ich geführt habe. Wir haben damals über Glückshormone gesprochen, die ausgestoßen werden, wenn man irgendwie ein Legendary in einem Booster-Pack hat. Wo kommst du genau her? Was ist so dein Hintergrund? Wie bist du zum Gaming gekommen? Was machst du beruflich? Ich habe immer wieder so aufgeschnappt, du schreibst in einer Doktorarbeit. Ich habe mich mal gefragt, über was? Ist es Sozialwissenschaften oder in welchem Bereich forschst du?
Ich habe tatsächlich die Doktorarbeit dann nie angefangen zu schreiben, weil ich gedacht habe, so ja, ich kann jetzt hauptberuflich streamen und E-Sports machen so und rumreisen und ein bisschen Karten spielen. Oder ich kann drüber schreiben und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das jetzt erstmal drüber schreiben, kann ich irgendwann später immer noch so. Also drum kam es nie zu dieser Dissertation. Ursprünglich gebürtig in Minger in München für die Einheimischen. Und ich habe viele verschiedene Sachen studiert. Also ich habe angefangen mit Maschinenbau. Das habe ich dann extrem erfolgreich nach einem Jahr abgebrochen. Und dann habe ich angefangen, soziale Arbeit zu studieren, habe das fertig gemacht, nebenher hobbymäßig Philosophie und Soziologie studiert. Dann mit 25 habe ich angefangen, Lehre zu machen und habe dann, 7-8 Seminare pro Semester gegeben, über 7 Jahre lang im Bereich Gruppendynamik, Sozialpsychologie, Organisationsentwicklung, Selbstreflexion und Personalentwicklung. So, das waren so die Schwerpunkte. Ja, okay. Und dann habe ich noch berufsbegleitenden Master gemacht, so in der Forschung, Psychosomatik als auch Wissenschaftstheorie tatsächlich. Also würde man angewandte Philosophie sagen, sofern es sowas gibt überhaupt. Und dann bin ich halt über diese Geschichte mit einer potenziellen Dissertation zum Streaming gekommen, habe mich dann in einem der ersten Turniere, die ich in Hearthstone gespielt habe, qualifiziert für die WCA. Kurz vor Weihnachten 2015 war das dann, also irgendwann im August hatte ich das Turnier gespielt. Da wurde ich Dritter von 512 Leuten. Ich glaube, dem vierten Turnier, was ich überhaupt gespielt hatte, so. Hab dann, naja, $1,500 gewonnen gehabt und eine Reise nach Jinchuan. Das ist in der inneren Mongolei. Bin dann über Peking dahin geflogen, um Hearthstone zu spielen. Also war es surreal einfach nur. Wenn man da so über die Wüste Gobi fliegt und sagt so, ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Wie bin ich hier gelandet? Ich saß in diesem Hotel in der Halbwüste da. Das gab es eine Woche, dieses Hotel. Die haben uns in so einem Fünf-Sterne-Hotel einquartiert, wo halt tatsächlich so dieser Sparbereich, der war noch nicht fertig, da konnte man mit dem Aufzug hinfahren, aber da war halt Rohbau einfach, da hätte man einfach auch runterfallen können. So. Und ich hatte 3 Wochen halt nicht gespielt, weil ich halt Blog-Seminare über Gruppendynamik gegeben hatte. Bei dem Turnier hat es dann nicht gereicht gehabt, aber das war so der Schlüsselmoment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich tausche jetzt mal meinen Beruf, der eigentlich mein Hobby ist. Ich habe das eigentlich mehr zum Spaß und zum Erkenntnisinteresse gemacht, um das zu teilen mit Studieren. Das war immer super, super cool, Seminare zu geben auch. Und dann habe ich das getauscht und habe mich relativ schnell selbstständig dann aus Zufall mehr oder minder gemacht, ja.
Und wie bist du zum Gaming gekommen? Also hast du auch schon in deiner Studentenzeit oder so gezockt oder hast du einfach gesagt, okay, ich suche ein geiles Thema für eine Doktorarbeit und Gaming ist interessant und jetzt gucke ich selber mal rein. Muss man sich das so vorstellen?
Nee, ich spiele tatsächlich seit Kindesbein an. Ich bin 36 und ich habe angefangen Schach zu spielen, als ich 4 war, ab 7 dann im Verein, so circa 10 Jahre im Verein und nebenher aber, meine Eltern hatten damals einen 286er, das war so in der grauen Steinzeit, da gab es noch keine Farbe. 286er. Und die haben den dann sogar abgegradet auf einen 386er für ein Schweinegeld. Und von daher gesehen bin ich mit Computergames groß geworden und habe dann, als das Internet so gesehen populär wurde, habe ich auch mal Counter-Strike gespielt und meine Eltern meinten dann, was? Ich habe einen Zwillingsbruder, ihr schießt anderen Leuten in den Kopf. Was haben wir falsch gemacht in der Erziehung? Wir haben nicht nur einen Massenmörder, sondern 2 herangezogen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und dann haben wir damals gesagt, so ja, es gab Ultima Online damals, das erste MMORPG.
Ja, ja.
Und dafür hat es leider noch nicht ganz gereicht gehabt von der Zeit her. Aber dann haben wir gesagt, so okay, wir würden gern ein neues Spiel spielen, was rausgekommen ist, Dark Age of Camelot. Eins der drei MMORPGs, die danach rausgekommen sind, nach Ultima Online. Aber das hat einen Haken. Das kostet mit Kreditkarte zahlbar 12 Mark, Euro, was auch immer, im Monat. Aber wir würden aufhören, Leuten in den Kopf zu schießen dafür. Und dann haben wir da Dark Age of Camelot angefangen und cool. Da tatsächlich auch Top 10 Top 10 World PvP gespielt mit Mr. Burns of Camlan, dem Server. Und dann viele MMOs 10 Jahre lang gespielt.
Also das heißt, du hast auch WoW gespielt, oder was?
Ich habe WoW angefangen. Das Problem war, dass WoW nicht mein erstes MMO war. Und dadurch, dass ich halt schon 80 Max-Level-Chars in dem anderen MMO hatte und halt auch Top 10 World gespielt habe und keine Ahnung was, war WoW nicht so spannend für mich tatsächlich.
Okay, krass.
Aber
ja, ich habe auch intensiv damals Dark Age of Camelot gespielt und es war ja sehr grindlastig, ne? Also für Leute, die von Dark Age of Camelot kamen und dann WoW gespielt haben, für mich war das die Erlösung irgendwie, weil du endlich ein Spiel hast, wo du questen konntest und nicht nur stumpf Mobs killen, weißt du?
Aber ja, dann hast du was falsch gemacht, glaube ich.
Nö.
Weil in DAOC hast du dich halt hingestellt und über ein Wochenende halt einen 50er nachgezogen, wenn du wolltest. So. Das ging halt in WoW nicht.
Also ich fand das jetzt Dark of Camelot im Vergleich zu WoW wirklich sehr, sehr grindlastig, sagen wir es mal so.
Der erste 50er, ja, absolut, da hast du recht. Ja. Der erste 50er hat ewig gedauert. Ja.
Okay. Ja, spannend. Enkel, bist du noch da oder bist du eingenickt?
Ja, ich habe gespannt gelauscht. Ich bin nicht so alt wie ihr, von daher.
Weiß nicht. Ja, es ist lustig, ich bin ja noch mal 10 Jahre älter als Camlin, von daher. Ja,
bei dir ist alles vorbei.
Ja, bei mir ist alles vorbei. Ja,
da geht nichts mehr.
Naja. 286 angefangen hat, ey, so ein Noob.
Ja, absolut. Sorry. Daniel, wie sieht's aus? Wie sieht die Spielebranche aus aktuell? Wir reden immer sehr schlecht über Blizzard. Das ist unser Hobby. Eigentlich wir könnten auch Anti-Blizzard-Podcast heißen an dem Punkt. Steve würde das aber nicht wollen, glaube ich.
Doch, mittlerweile schon.
Wie sieht's aus an der Card Game und Auto-Battler-Front und was auch immer?
Ja, interessant. Generell so die Spielebranche 2020 fand ich interessant, weil die ganzen AAA-Titel einfach wieder gefloppt sind. So. Also die großen Studios mit den großen Investoren und Investments, die dann gepusht wurden, so sind alle irgendwie baden gegangen. Cyberpunk voran. Und die Indie-Titel haben eine große Schwemme gehabt. Jetzt zuletzt, ich habe viel Valheim gespielt, das hast du ja vehement abgelehnt, Endplace.
Ja. Daniel lädt mich immer zu spielen. Nein, ich sage immer nein.
Super Spiel.
Ich muss immer eine Lösung, ich muss immer einen Grund finden, um nicht mit ihm zu spielen. Deswegen
sag ich, das Geile an Valheim ist halt einfach, das haben 5 Leute gemacht, ne? Das ist halt der absolute Wahnsinn eigentlich.
Ja, das ist insane, so. Und auch Among Us, 3 Leute gemacht, so. Also, die Spielehits, insbesondere wenn man jetzt die Twitch-Landschaft anschaut, oder wenn man Steam anschaut, sind eher wieder zurück zu Ideen gegangen. Das schafft, glaube ich, schon viel Raum für Indie-Geschichten auch so. Und das finde ich eigentlich gut, weil ich habe ehrlich gesagt die Schnauze so ein bisschen von den AAA-Titeln voll, dass es irgendwie immer dasselbe ist. Und das ist halt, die Studios gehen halt dann auf Sicherheit, aber trotzdem kommt dann die Crunch-Time rein und die Investoren pushen und dann versauen sie es halt trotzdem, obwohl sie auf Nummer sicher gehen in der Regel so.
Aber es sind ja trotzdem erfolgreiche Spiele. Also auch Cyberpunk macht ja absolut viel Geld und auch Valhalla. Ist, glaube ich, das erfolgreichste Assassin's Creed aller Zeiten. Also es ist ja nicht so, dass die AAA-Games, also sie kriegen schlechtere Reviews, aber sie machen trotzdem mehr Geld.
Das ist, also zum Beispiel Valhalla fand ich ganz gut, aber ich habe halt die anderen Teile davon nicht gespielt gehabt. Ja, natürlich machen die trotzdem viel Geld, so gesehen, aber die Frage ist halt, es sind halt keine fertigen Produkte. Und
ja, klar.
Das schafft halt schon Nischen für andere Sachen wieder. Was ich sehr begrüße. Also, ja.
Ja, aber da kommt ja nicht viel, oder? Also ich meinte jetzt auch eher im Bereich Card Games und Co. Das ist ja wirklich komplett.
Card Games und Co. ist halt, ich meine, Magic hat jetzt endlich mal, also ich starre seit 20 Jahren verblüfft auf die Online-Umsetzungen von Magic, und mit Magic The Gathering Arena haben sie jetzt endlich mal, sind sie mal auf den Markt gekommen vor, naja, tatsächlich muss man sagen, noch gar nicht allzu lange Zeit, und jetzt zumindest auch auf Handy ab, weiß ich nicht, Anfang des Jahres so. Hearthstone selber ist dahingesiegt über die letzten Jahre, die haben sehr, sehr viel Potenzial verpasst, die hatten die absolute Monopolstellung im Markt. Ja, aber Blizzard, ich meine, ihr habt es gerade schon angedeutet, ich kenne mittlerweile von allen Leuten, die ich bei Blizzard je kannte, ich glaube noch einen, der da arbeitet, und da bin ich mir noch nicht mal sicher. Also, die haben ja alles entlassen, was 2 Beine hatte.
Ja, darüber haben wir schon ausführlich geredet. Du bist aber jemand, der Legends of Runeterra nicht so schlecht findet, glaube ich.
Ich finde Legends of Runeterra ganz gut.
Ich habe einen Stream von dir gesehen, da hast du mit Maxim zusammen gedaddelt, da habe ich reingeschaltet. Das war ganz lustig.
Ja, Legends of Runeterra ist so gesehen, hat den Nachteil, dass es als letztes auf dem Markt war. Und Kartenspiele leben halt schon davon, dass die Leute eine Sammlung haben, und in der Sammlung steckt halt Mühe, Schweiß und, naja, manchmal auch Geld drin so. Und das bindet die Leute halt schon an die Spiele. Und wenn du erstmal Leute in deinem Kartenspiel hast, ist die Spielerbindung deshalb schon relativ hoch, dass sie versuchen, die Sammlung weiterzumachen und so. Drum hat's rundherum relativ schwierig gehabt, aber die machen viel richtig, was die anderen Kontrahenten auf dem Markt nicht richtig machen, meines Erachtens.
Absolut, aber bei dir sieht man es ja auch. Ich meine, du switchst lieber zu Schach als zu LOR, und bei dir geht es ja definitiv nicht um die Collection, würde ich meinen. Bei mir zum Beispiel auch nicht und bei den meisten anderen auch nicht. Ich sehe wenige richtige, die Main-Card-Game-Streamer, die zu LOR wirklich als Main-Game geswitcht sind. Die meisten haben sehr schnell sehr viel Spaß verloren, und ich bleibe weiter dabei, das Spiel ist einfach nicht gut. Die machen alles drumherum richtig, alles. Also, das ist, sieht super clean aus, ne? Also ich meine, rein vom technischen Stand ist es ungefähr, ich weiß nicht, ein Jahrhundert vor Hearthstone. Ist alles clean, es ist alles smooth, es sieht schön aus, es ist nicht so clunky irgendwie wie Hearthstone mittlerweile. Einfach war schon immer ein schlechter Client, ne? Sind wir ehrlich. Und sie haben perfekte Monetarisierung. Ich meine, die Leute feiern das ohne Ende. Aber wenn ich den Hauptpunkt sehe, den Leute gut an LOR finden, ist es auch die Monetarisierung. Sie freuen sich, dass sie nicht zahlen müssen. Ich höre selten Gutes über das Gameplay. Und das war auch mein Problem nach einer Woche gefühlt. Später. Ja, ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Tage gespielt aktiv am Anfang. Ich finde es super, super langsam.
Also ja.
Wirklich super langsam.
Also es hat halt 2 Punkte, die du da ansprichst. Erstens, wenig Profis wechseln dorthin. Weil E-Sports heutzutage ist nicht mehr der E-Sports wie von vor 5 Jahren im Kartmarkt. Es ist keine Wachstumsbranche E-Sport. Die Wachstumsbranche ist im Prinzip Entertainment und Streaming, also Content Creation. Und dafür ist LOR tatsächlich zu klein. Ich würde hauptsächlich LOR streamen, hätte ich da 1000 Zuschauer. Klar, keine Frage. Aber ich habe halt keine 1000 Zuschauer, wenn ich LOR streame.
Du würdest das spielen?
Ja, würde ich spielen. So, also ich weiß nicht, wie lange halt so. Es hat natürlich schon ein paar Probleme im Gameplay. Dadurch, dass es halt sehr interaktiv ist. Ich mache was, dann macht mein Gegner was. Ich spiele eine Karte, mein Gegner spielt eine Karte, hin und her so. Und da kommen immer die Wartezeiten drauf. Drum ist dieser Flow, dieser permanent unterbrochen, so gesehen. Und das ist schwierig, wenn einer von beiden Spielern sehr langsam spielt. Und du spielst langsam, weil es teilweise kompliziert ist oder komplex ist. Teilweise hat es ein paar Sonderregeln so. Wenn du die nicht kennst, dann fällst du da drauf rein. Und das ist so die Schwierigkeit. Ich glaube, in einem ganz hohen Bereich ist es viel angenehmer zu spielen als in einem nicht so hohen Bereich.
Ich finde selbst, wenn ich schnelle Gegner habe, unglaublich. Wie du nennst es Flow, der fehlt komplett. Selbst bei schnellen Spielern finde ich.
Sehe ich auch so.
Wird die ganze Zeit interrupted. Es ist einfach, ne, es ist nett gemeint. Und ich meine, die Idee ist ja nicht neu, dass du Counters und Co. in Card Games hast. Ich meine, das ist bei Magic seit jeher so. Das Problem ist nur, dass jede Karte in Legends of Runeterra prinzipiell eine Counterkarte ist, ne? Also jede Unit, alles. Du spielst halt immer Step by Step. Und wo Magic, selbst Magic hat deutlich mehr Spielflow, finde ich, als LOR. Und das ist halt echt schade, weil LOR vom Prinzip wirklich alles richtig macht und Hearthstone hätte ablösen können, aus meiner Sicht, auch auf Dauer. Und vielleicht sogar die Cardgames wieder vorantreiben können, wenn das Spielprinzip einfach besser wäre.
Ja.
Das ist halt sehr bedauerlich.
Das ist ein interessanter Punkt, weil tatsächlich, ich meine, wir waren ja beide damals bei dem Pre-Alpha-Kickoff-Event in Dublin.
Yep.
Von Riot. Cooles Event gewesen, by the way.
Ja, ein schönes Hotel.
Der Abend war lustig.
Ja, du bist, na Gott, ich sag nichts.
Sorry, ich habe mich da gerade an was erinnert.
JJ und ich wollten nur nach Hause und Daniel wollte Party machen sozusagen. Es war das verrückt.
Wir waren ich habe noch nie einen Wombat so weinen gehört wie dich an dem Abend.
JJ wollte auch weg, wir wollten alle nach Hause und Daniel hat immer weiter Party gemacht. Und dann sind wir einfach abgehauen und haben ihn da alleine gelassen. Wundert, dass du da nach Hause gekommen bist.
Nach Hause war damals auch noch Sri Lanka. Also es war so ein wilder Trip. Wo waren ja gerade die Erinnerungen?
Bei LOR. Du wolltest über das Launch-Event da reden oder über das Pre-Alpha-Event.
Also ja, die haben damals gesagt, so, sie haben sich halt angeschaut, so Riot hat ja nach League of Legends so gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt mal jedes Genre vor. Und wir machen das beste Produkt in jedem Genre. Und wie machen wir das? Wir schauen uns an, was sind die Grundprobleme des Genres und wo sind die größten in dem jeweiligen Genre halt stark und wir nehmen das mit und wo sind sie nicht so gut und das verwerfen wir so gesehen. Und das haben sie mit Legends und Frontera auch gemacht. Sie haben gesagt, Probleme sind Lootboxen mit den Cardpacks, Monetarisierung ist viel zu teuer. Das ist der Pluspunkt, den die meisten als obersten anführen. Zu viel RNG, was hatten sie noch gesagt? Und nicht interaktiv genug.
Ja, und der letzte Punkt ist der Fehler, glaube ich.
Genau. Ja. Es kann sein, also sie haben halt von Gwent so dieses genommen, wenn du eine Karte spielst, dass dein Gegner dran ist. Und wenn beide quasi sagen, okay, ich möchte jetzt nicht mehr spielen, dann fängt die neue Runde an und das Mana refresht sich so gesehen.
Ja, aber das kann man nicht vergleichen. Gwent hat einen sehr guten Spielflow. Also, ich meine, bei Gwent hast du ja maximal 3 Runden. Das ist ja nicht so, dass es bis... Na, also ich meine, in Legends of Runeterra kannst du ja trotzdem bis Turn 15 spielen und dann hast du insgesamt in jedem einzelnen Turn 5-mal hin und her gegeben. Und am Ende hast du irgendwie 90 Züge gehabt. Das ist ja durchaus nicht mal ungewöhnlich. Währenddessen in Gwent hast du, ja, du hast dieses, das ist ein normales Prinzip wie in Hearthstone. Du spielst eine Karte, dein Gegner spielt eine Karte mehr oder weniger, nur dass du dein Mana nicht ausnutzt, weil es kein Mana gibt, aber das hat durchaus einen Spielflow und das ist natürlich, aber na gut, Gwent hat auch seine Probleme. Nur, ich finde LOR so schade, weil ich wirklich gehofft habe, auch nach dem Pre-Alpha-Event, wie gesagt, weil vor allem, weil die Entwickler halt wirklich, du hast das Gefühl gehabt, und das hast du bei Riot lustigerweise immer, dass die Leute sich wirklich bemühen um ihre Spiele, was du bei Blizzard aus meiner Sicht halt nicht mehr hast, weil da einfach gar keiner ist, der mit dir redet. Aber bei Riot, egal in welchem Spiel, du hast immer Ansprechpartner. Riot macht da sehr, sehr viel richtig. Und auch bei dem Event, da hattest du das Gefühl, die Entwickler stehen wirklich dahinter, ne? Dieser, ich weiß nicht, wie er hieß, Umbrage, glaube ich, ja. Der Chef-Developer. Du hast halt das Gefühl, ich meine, er hat ja erzählt, er hat selbst irgendwie Warhammer Card Game gespielt damals und war auf Turnieren und Co. Und du hast das Gefühl, der ist einer von uns, der macht ein Spiel, der will das wirklich. Und deswegen habe ich es ihm halt auch so gegönnt, dass es richtig groß wird und gut wird. Und es ist, Ich find's so doof, dass es so zäh ist.
Aber das ist halt das Interessante an dem Karten- oder rundenbasierten Strategiespielmarkt, sage ich jetzt mal, dass du, das sind Paradoxien, so, wenn du, also Interaktivität ist gut, aber das geht auf Kosten des Spielflusses und es gibt so gesehen dann zu viel Interaktivität und das geht zu sehr auf den Spielfluss so gesehen. Also da stimmt das Verhältnis so gesehen dann nicht mehr.
Ja, aber Magic macht das halt besser. Ich denke, mit dem Konzept wären sie deutlich besser gefahren. Ne? Magic mag ich nicht wegen den Ländern. Ich hasse das. Das macht mich verrückt. Du kennst ja, ich meine, du hältst Seminare zu Selbstreflexion und Co. Ich habe immer Pech. Das ist halt so. Und dieses Ländersystem führt halt dazu, dass ich mich dauernd schlecht fühle. Ergo spiele ich es nicht. Und ansonsten ist aber Magic vom Spielflow halt deutlich besser. Du hast zwar auch diese Cuts, aber in der Regel hat der Gegner halt einfach, wenn er keine Counterkarte hat, dann geht's halt einfach durch. Ne? Und wenn er eine hat, naja, dann wartest du halt mal kurz 2 Sekunden, aber sie spielen will. Das ist halt eine Karte in der Regel. Das ist halt ein Counterspell oder so. Es ist halt nicht jede einzelne Karte. Und ich glaube, das hat ihnen wirklich das Genick gebrochen. Also, es läuft ja ganz okay. Ist ja nicht so, dass es tot ist, das Spiel oder so. Aber ich denke, es hätte viel mehr sein können.
Ja, generell so der ganze Markt ist halt ein bisschen nach unten gegangen, habe ich den Eindruck. Es ist natürlich schwer zu sagen, weil man kommt halt nicht an die Zahlen ran, wie viele aktive Spieler es tatsächlich gibt. Man sieht es halt nur indirekt über Twitch-Zuschauer. Aber Twitch-Zuschauer und die Leute, die es an sich spielen, das sind ja zwei, also das hängt irgendwo zusammen, aber man weiß ja auch nicht genau, wie so.
Ja, kommen wir zum unehrlichen Bruder oder was auch immer von den Card Games, die Autobattler. Und da bist du nicht so
ganz
richtig gefahren.
Ganz kurze ja, Zwischenfrage von mir nochmal. Kevin, siehst du noch irgendein Card Game, was in der Mache ist, von dem du sagen würdest, da freue ich mich drauf und das könnte vielleicht mal wieder irgendwie ein Highlight für die Szene werden? Der Claes hat immer mal wieder über Raynets Kartenspiel gesprochen. Hast du da auch irgendwas so auf deinem Radar?
Ja, Bazaar, ich weiß gar nicht, wann das released werden soll. Also, soll das released werden?
Nach Diablo 4 ist mittlerweile meine Einschätzung.
Also ich warte immer noch auf Schafkopf Battle Royale, aber ich glaube, da hat sich noch kein Entwickler rangetraut. Ich glaube tatsächlich, sonst ist nichts in der Entwicklung, oder?
Nein. Also nix. Card Games hatten auch nie die Eigenschaft, dass sie groß angekündigt werden. Es ist halt nicht so ein AAA-Titel, wo du 4 Jahre vorher weißt, das kommt. Ein Cardgame kann morgen released werden von EA und keiner hat je was davon gehört, theoretisch. Ne? Also ich glaube zwar nicht dran, dass noch große Cardgames in Entwicklung sind, aber wenn sie in Entwicklung wären, kommen sie halt fast instant. Das Einzige, wo ich jemals, und selbst Hearthstone war nicht lange angekündigt. Hearthstone war irgendwie 1-2 Monate vor der Alpha angekündigt. Vorher wusste da auch keiner was von.
War tatsächlich auch Zufall, dass das entwickelt wurde. So. Das
ja,
war
ja, klar. Ein
Inhouse-Hobbyprojekt so gesehen.
Ja, Team 5 damals. Und in Cardgames haben einfach nicht dieses Budget und nicht diese... Die werden nicht auf der E3 vorgestellt, 3 Jahre vorher, ne? Das ist einfach nicht so. Ich meine, Legends of Runeterra, wann wurde das angekündigt? 2 Monate vor dem ersten Test auch oder 1 Monat vorher. Und wir wussten es halt ein bisschen früher. That's it. Und Quent kam auch einfach so raus, gefühlt, glaube ich. Und na gut, Magic macht halt, was Magic tut die ganze Zeit. Also ich denke, wenn was kommt, dann wissen wir einfach nichts davon. Das Einzige, was wirklich ewig angekündigt ist, ist halt Reinhardt 1. Das ist halt Bazaar und sonst gibt's eigentlich nichts, glaube ich.
Was ist mit Artifact 2?
Du kannst mich mal. Artifact war toll. Aber ja, Artifact ist leider tot.
Einfach nein.
Aber gehen wir zu den Autobattlern. Warum nicht? Es ist die naheliegendste Option, dass du Battlegrounds oder TFT spielst eigentlich. Wie die meisten anderen.
Ja, ich hab Autobattler an sich. Ich habe ja den, wie hieß es, Auto-Chess gespielt gehabt. Und ich fand es mega cool, weil es es ist eine AOE-Slot-Maschine, so gesehen, in einem Strategieumfeld. Und das ist halt, glaube ich, ganz gut zum Zuschauen auch so. Aber die Sache ist, dass die Auto-Battler irgendwie mit der Zeit immer komplexer wurden, aber nicht zwingend mehr Spieltiefe erhalten haben. Und ich finde das Design der Auto-Battler mittlerweile sehr unelegant, muss ich sagen. Also ich mag halt Spiele, die eine relativ einfache Regelstruktur haben, das heißt keine hohe Komplexität, aber eine hohe Spieltiefe, wie das zum Beispiel bei Schach ist. So einfache Regeln, verstehst du innerhalb von 3 Minuten, die Spieltiefe auszureizen, unmöglich für einen Menschen. So, das finde ich ein elegantes Spieldesign so gesehen. Und Autobattler sind da relativ weit weg davon mittlerweile.
Ja, kann ich bestätigen. Ich weiß auch nicht, warum TFT mir immer weniger Spaß macht.
Mein Problem ist halt zum Beispiel mit TFT die Items. Ich habe halt nie League of Legends gespielt. Ich kenne die Namen nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt was wie die Schaden machen. Und dann gibt es halt 10x10 Items, die kombinieren sich zu 100 Items und die muss ich alle auswendig lernen. Das ist so, wie wenn du einen Spieleabend machst und mittlerweile gibt es die Shadow-Items. Das heißt, es gibt eigentlich das gleiche nochmal verdoppelt, also 200 maybe. Und das ist so, wie wenn du einen Spieleabend mit Freunden machst und du triffst dich halt um, weiß ich nicht, 8 in der Früh, damit du um 21 Uhr deine erste Runde starten kannst, weil du davor alle Regeln auswendig lernen musst.
Du warst ja auch dabei, du konntest nur nicht mitspielen. Wir waren ja bei dem Alpha, also bei der Alpha-Einladung für das neue TFT-Set und durften, weiß nicht, wann war denn das, vor 3 Wochen oder so, das erste Mal reingucken. Bei Kremlin funktionierte alles nicht so richtig, wir hatten nur wenige Spieler. dieser Beta-Client war nicht so gut. Aber was ich sofort gesehen habe, jetzt mit dem neuen TFT-Set, mit den Shadow-Items, ist halt wirklich weird. Der Hauptkritikpunkt an TFT seit es TFT gibt, von Leuten wie Daniel, die anfangen wollen, oder von generell Einsteigern, selbst von den Leuten, die von Auto-Chess zu TFT umgestiegen sind, viele haben immer gesagt, die Items sind zu Game-Designing und zu kompliziert. Ne, weil du musst nicht nur wissen, welches Item wird zu welchem Item, sondern du musst auch verstehen, was tut das Item jetzt. Und dann musst du verstehen, auf welcher Unit und in welcher Item-Kombination macht es einen guten Job. Das sind ja, ne, es ist nicht nur, dass du, ich glaube, es sind nicht 100 Items, ich glaube, es sind im Basiswert 45, aber egal. Du musst also nicht nur 45 oder 50 oder 60 Items lernen, sondern du musst die Kombination und jeden einzelnen Champion lernen. Und solange du das nicht kannst, kannst du nicht mal in der Theorie das Spiel gut spielen, selbst wenn du kriegst, was du willst, ne? Und dann musst du ja noch adapten, weil du ja nicht immer das perfekte Itemset kriegst. Das musst du dann also auch noch die zweite und dritte und fünftbeste Option kennen für den jeweiligen Carry. Und das war immer der Kritikpunkt. Und jetzt ist Riot's Idee gewesen, dass sie im Set 5 die Items doppeln. Verstehe ich immer noch nicht so ganz. Also rein von der Game oder von der Design-Philosophie. Das ist so weird. Also ich meine, du nimmst deinen größten Schwachpunkt, um neue Spieler anzulocken. Ne? Und TFT ist ja durchaus in einem stagnierenden Zustand seit Z1. Sie haben eher Spieler verloren seit Z1 als gewonnen, großartig.
Oh, echt jetzt?
Ja, es hat sich halt stabilisiert, ne? Es ist nicht viel passiert. Also Set 2 war halt das richtig Schlechte, da sind sie eingebrochen. Und dann Set 3 sind sie wieder auferstanden wie ein Phönix aus der Asche und haben sich dann stabilisiert, wo sie jetzt sind. Und das ist ungefähr bei Set 1. Ne? Du musst bei Set 1 den Hype am Anfang runterrechnen und dann, wo sich's eingependelt hat, ist es jetzt auch ungefähr ein bisschen höher vielleicht. Und dann hattest du ein sehr schlechtes Set 4,5, was viele Leute nicht mochten. Da haben sie auch verloren gehabt. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, du bist auf jeden Fall nicht in einem großen Wachstumsmarkt. Du bist nicht, ne, oh, ich werde jedes Set größer und die Leute lieben mich immer mehr. Sondern du musst theoretisch neue Spieler anziehen. Und dann kommst du auf die Idee, das Spiel von der Basis her, ja, sagen wir es einfach so, doppelt so komplex zu machen und gleichzeitig für Zuschauer deutlich unattraktiver, weil die Shadow-Items ja wirklich nur so einen kleinen grünen Punkt haben. Du hast ja mit Nomi getestet. Auf dem PBE habe ich gesehen, ne? Mhm. Du weißt es ja, also ein Shadow-Item. Der einzige Unterschied ist, da ist so ein kleiner grüner Punkt in der rechten unteren Ecke. Das siehst du nicht mal auf dem Stream, wenn du das nicht richtig groß hast. Das ist wirklich sehr schwer zu erkennen. Das ist selbst im Spiel schwer zu erkennen teilweise. Sie haben extra die Items größer gemacht, von der Optik her, im Vergleich zu den vorherigen Sets, damit man es ein bisschen besser sieht. Aber es ist halt wirklich, also rein von der Übersicht nicht sehr schön. Und jetzt hast du halt ein Spiel. Ja, sehr komisch. Also für High Elo ganz lustig irgendwie, ne? Für weil es wirklich mehr Tiefe gibt in einer gewissen Hinsicht. Aber boah, also da reinzukommen jetzt als Anfänger, viel Spaß. Also dann nimm dir mal ein paar Wochen und Monate frei. Sehr fragwürdig.
Ja, was mich so ein bisschen, also was mich halt insbesondere gestört hat, ist dieses Zekes Blade da. Das wenn du es einem gibst, bufft das irgendwie die benachbarten Einheiten und die Shadow-Version davon macht genau das Gegenteil, so gesehen. Das heißt, du musst alleine stehen. Aber das weißt du erst, wenn du dir den Tooltip durchliest. Und ich habe das natürlich nicht gewusst. Ich habe das kombiniert und einfach alles schlechter gemacht so damit. So, das ist halt so eine richtige Trap, die dir das Spiel stellt. Ich weiß nicht, warum.
Davon gibt's halt mehrere. Also zum Beispiel auch die Gunblade, die eigentlich heilt. Ne? Du kannst, also eine Gunblade, jeden Schaden, den du verursachst, heilt dich. Und die Shadow Gunblade, die heilt nicht dich, sondern einen Nachbarn. Das heißt, wenn du das auf deinen Carry gibst, der sich heilen muss, dann heilt er sich auf einmal gar nicht mehr. Das sind ganz viele kleine Traps. Chalice macht auch das Gleiche. Und Zekes, also ne, Zekes bufft eigentlich eine Reihe und alle drei, der das Item hat und die beiden links und rechts von ihm, kriegen den Attack Speed Boost. Und das Shadow Zekes klaut links und rechts den und gibt alles in dem in der Mitte. Und damit kannst du halt einen richtig krassen Carry dann aufbauen sozusagen, weil der den dreifachen Boost kriegt, aber die anderen sind dann natürlich ein bisschen traurig.
Ich habe meine richtig krassen Carries so richtig hart debufft damit.
Ja, das ist, ja, vor allem, weil du Zekes eigentlich nicht auf die Carries baust, sondern du baust auf wen, da, damit dein Zek, dein Carry nochmal extra Boost kriegt, ne? Mhm. Naja, jedenfalls so Sachen sind halt jetzt da und jetzt versuch das mal als Zuschauer zu, vor allen Dingen, wenn du selbst das Spiel vielleicht gar nicht spielst. Ich meine, es gibt ja viele Zuschauer bei Hearthstone, bei TFT, die spielen gar nicht selbst, die gucken nur gerne, ne? Und jetzt versuch denen das mal allen zu erklären, ne? Ja. Also, und dann sollen die Items, dann gucken sie aber am besten noch auf dem Weg zur Arbeit auf dem Handy und sehen das irgendwie in 480p und sollen da diesen kleinen mini-grünen Punkt auf dem Müll-Item da erkennen, selbst wenn sie es kennen würden. Es ist wirklich sehr fragwürdig und ich verstehe es nicht so ganz.
Ja, Zuschauer ist halt nochmal was anderes. Also ich finde halt, je abstrakter und je komplexer ein Spiel ist und je mehr es quasi Zahlen und Symbole enthält oder je symbolischer ein Spiel ist, desto schwieriger ist es nachzuvollziehen. Das war immer das Problem beim Casten, auch bei Hearthstone, was ja noch relativ simpel in dem Markt ist im Vergleich zu den anderen Produkten. Aber ich hatte dann auch oft Gespräche mit Eltern von den Spielern, weil die nicht wussten, ist er jetzt vorne, der spielt gerade on Stream, so in Schweden, whatever was, ist er jetzt vorne, ist er hinten, so. Es ist zu abstrakt, wenn du es nicht direkt selber spielst. Und ich glaube, bei TFT, viele, die's, ich habe ja angefangen zu spielen, so mit Nomi als Begleitung. Und dann an Stream 2 konnten halt schon viele nicht mehr folgen, so. Also es war halt krass, wie hoch das Abstraktionslevel ist und wie die Zuschaubarkeit darunter leidet.
Ja, TFT ist halt auch ein Spiel, was du nicht gut erklären kannst, weil die gleiche Entscheidung von Spiel zu Spiel, einmal ist sie richtig und für den Zuschauer sieht das fast identisch aus, ne? Und im nächsten Spiel ist es falsch. Es liegt an einer Item-Komponente oder so, dass sich das gesamte Spiel dreht. Das ist super schwer zu erklären, das ist also auf einem hohen Level zumindest, ne? Die Basics kriegst du noch ansatzweise rein. Es ist super komplex. Der Anfang ist super schwer mit 50 Champions und wie gesagt jetzt irgendwie 90 Items oder so. Es ist super, super. Und das ist halt die Frage, warum sie das nicht... Vor allem sehe ich halt den Weg nicht so ganz, ne? Also das letzte Set war sehr casual-freundlich vergleichsweise. Da haben sich die ganzen Topspieler beschwert und sagten, wow, so viel extra RNG drin, ne? Man muss verstehen, die Winrates von den absoluten Top-Leuten gingen von 30% auf 20%. Das ist ein riesiger Unterschied. Also, ne, das ist gigantisch. Und die ganzen Sets vorher waren es 30% und mit Set 4 und 4,5 durch die Chosen Mechaniken noch 20%. Also da ist sehr viel RNG reingekommen. Das heißt, da haben sie sehr, und das war ja auch einfacher für neue Spieler, ne? Du konntest dann um deinen Chosen einfach rumbauen. Ob es richtig ist oder nicht, ist erstmal egal. Das war leichter reinzukommen. Und jetzt machen sie genau den, also wirklich eine 180-Grad-Drehung und sind auf einmal total casual unfreundlich. Da verstehst du halt auch nicht, wo sie hinwollen. Und das macht mir ein bisschen Sorgen bei TFT. Naja. Hm. Battlegrounds kommt was Neues bald. Immerhin.
True, ja.
Vielleicht wird das gut.
Steve, ich bin super ruhig. Ja, nee, ich höre euch zu, aber ich muss echt sagen, so TFT langweilt mich halt. Ich habe dasselbe Problem, was Camden hatte mit den Helden und ich habe nie LoL gespielt, von daher fand ich immer Dota Underlords das wesentlich bessere Spiel, aber da streiten wir uns ja seit Jahren drum, das siehst du ja anders, aber ich wollte nicht wieder mit meiner alten Dota Underlords ist viel geiler kommen. Ja, leider, das ist unbestritten. Kennen, wir haben hier schon oft darüber gesprochen, irgendwie über das Phänomen Hearthstone. Du hast gerade schon so angeteasert, dass du gesagt hast, ja, die hatten irgendwie den Markt für sich alleine quasi oder waren der Branchenprimus. Was meinst du, und das frage ich immer ganz gerne unsere Gäste, warum hat Blizzard die Chancen, die sich ihnen in Hearthstone geboten hätten, wie, keine Ahnung, Tour-und-Tour-Modus, Turniermodus, Langzeitmotivation in irgendeiner Form, wie es selbst irgendwie das dödeligste Mobile-Karten-Game hinkriegt. Warum hat Blizzard das deiner Meinung nach nicht gemacht?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben, weil das war jetzt auch nicht was halt unbekannt war, sagen wir es mal so. Ich gehe davon aus, dass sie die Ressourcen oder die Kapazitäten nicht zur Verfügung gestellt haben, den einzelnen Teams und dass dann natürlich dieser Kultur-Clash nicht einmal mit diesen Massenentlassungen und alles Mögliche dann noch dazwischen gekommen ist und dass sie tatsächlich einfach mal die Kuh, die sie im Stall hatten, über 5 Jahre gemolken haben, ohne die wirklich dann nochmal zu, naja,
umzumodeln. Wir haben alle 2 Wochen haben wir so einen Stamm zusammengezogen hier im Podcast. Da ist immer der Sascha dabei, der ist Spieleentwickler in den USA, hat auch viele Freunde bei Blizzard, die in Blizzard US arbeiten. Und er, wenn wir darüber reden, sagt teilweise sowas wie, ja, Blizzard wird ja schon wissen, was sie tun, weil die haben ja Leute, die das sich damit beschäftigen. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sagen würde, die wissen halt schon lange nicht mehr, was sie tun. Weil es war wirklich eine Geldkuh. Man hätte ja wirklich, also ich mir ist immer nicht klar, wie man so ein Dauerbrenner-Game haben kann, so ein Volltreffer, mit der quasi, wie du auch gerade schon gesagt hast, Magic ist eigentlich, gilt als seit vielen Jahren als das beste Kartengame, was es gibt. Und die haben es nie hingekriegt, gefühlt ein vernünftiges Online-Spiel hinzukriegen. Und dann kommt Blizzard und macht so eine Handgranate und denken sich dann irgendwann so mit ihren schlauen Leuten, ich wäre gerne mal in dieser Redaktions- oder in dieser Teamsitzung dabei gewesen, wo sie gesagt haben, das müssen wir nicht weiterentwickeln und PvE ist auch nicht so geil. Wir machen das jetzt so, dass wir einfach nur noch alle 2-3 Monate irgendwie neue Karten rausbringen. Damit werden wir maximal Kohle da rausholen. Das ist für mich so eine gigantische Milchmädchenrechnung und ich verstehe es einfach bis heute nicht. Du?
Ja, nee, also das ist halt einfach, ich glaube, man sieht das halt relativ oft, dass die Leute, die machen halt das, was halt funktioniert und das machen sie so lange, bis es dann nicht mehr funktioniert, beziehungsweise dann machen sie halt die doppelten Anstrengungen. Watzlawick sagte das, wenn du unglücklich werden willst und es läuft etwas schief, dann verdopple deine Anstrengungen. Gleiches sieht man, glaube ich, da auch und die haben einfach abgecashed so. Die haben einfach geschaut, jo, wir printen halt alle 3 Monate neue Karten. Und die Leute kaufen das und dann ist auch halt auch gut so. Aber dann sind halt nach und nach die Spieler abhanden gekommen und wir hatten keine Mechaniken im Spiel außer der Sammlung, die die Spieler tatsächlich gehalten haben. Vielleicht Weekly Quests noch, aber da hätte es viel bessere Methoden oder Werkzeuge gegeben, um Leute am Spielen zu halten. Also so wie wir es halt auch in Unternehmen haben, dass du irgendwas versuchst, deinen Mitarbeitern anzubieten oder in dem Fall den Spielern. Und sie haben auch ein bisschen zu wenig gemacht, um neue Spieler reinzubringen. So. Und das in einem Markt, der dann daraufhin auch schrumpfend ist, der relativ teuer ist im Vergleich zu anderen Spielen und das Produkt selber auch nochmal recht teuer ist, muss man dazu sagen, auch im Vergleich mit anderen Spielen in der Nische. Führte dann dazu, dass einfach die Spielerzahl nach unten gegangen ist, logisch. Aber warum sie das so passieren haben lassen, ich weiß es nicht, weil, also das Feedback kam halt schon seit langem, hey Leute, mach doch mal, mir gehen die Spielziele aus, so. Ein Spiel ohne Spielziele ist kein gutes Spiel mehr heutzutage, so. Ich muss mir Spielziele halt nach 2 Monaten, muss ich mir die selber konstruieren, damit ich überhaupt noch motiviert bin, weiterzuspielen. Das sollte eigentlich in einem Spiel heutzutage nicht mehr der Fall sein. So. Aber es sind nur einige Probleme von vielen, auch zu sagen so, hey, als Feedback haben wir in Blizzard, also die Entwickler aus Amerika, die waren zugeschaltet, haben ja gesagt, mach doch mal Cosmetics so, mach doch mal neue Helden, mach doch mal ein neues Spielbrett, was man kaufen kann. Alles, was Legends of Runeterra tatsächlich hat und tatsächlich war die Antwort, ist nicht so einfach umzusetzen. Warum? Ich glaube, ein großes Problem bei Hearthstone ist, dass es auf einem, ziemlich Spaghetti-Code gecodet ist, weil es ja ursprünglich auch ein Projekt von 1, 2, was auch immer, wie viel Mitarbeitern war, was in-house war, was so als Hobby war und daraus ist ein gigantisches Produkt entstanden und das ist so schlecht gecodet, die haben ja 4 Jahre lang an einem Ingame-Turniermodus gearbeitet und dann haben sie gesagt, ja, wir kriegen es nicht hin nach 4 Jahren. Also
ja, das war wirklich völlig
krass einfach.
Das war halt mein No-Go damals, wo ich gesagt habe, okay, hast du das dann für mich auch
vergessen? Eine Multimillion-Dollar-Company schafft es nicht, in ihrem Spiel einen Turniermodus einzubauen.
Vor allem kann man das auch nicht gelten lassen, weil der Punkt ist einfach, ich meine, du hättest einfach den Client neu machen können. Also, ne, mit den Einnahmen kannst du halt einfach einen neuen Client machen, der vielleicht ein bisschen besser läuft. Also,
es ist jetzt auch keine Rocket Science, irgendwie ein Kartenspiel zu programmieren, ne?
Also eben, ne, das schaffen wir irgendwie Ein-Mann-Indie-Developer, die schaffen wir auch, ein gescheites Card-Game dahin zu äumeln. Das wird Blizzard schon schaffen, so, weil sie ja wirklich viel Geld mit Hearthstone verdient haben. Also, ich meine, Hearthstone hat sie lange Zeit über Wasser gehalten, als die anderen Spiele nicht so gut liefen. Und, also, da kann man dann halt schon sagen, vielleicht mal ein neuer Client, wenn hier nichts reingeht.
Ich weiß nicht. Also ich kann mir nur erklären, dass die Inhouse-Lobby für das Produkt einfach nicht gut genug war. Dass das Standing in der eigenen Firma nicht gut genug war. Und ich glaube, aber das sieht man generell, dass die Entwickler so, ja, in der Szene sagt man so, das sind so die goldenen Hennen so gesehen, die machen das Produkt, aber die werden dann irgendwie verscherbelt und vielleicht ist da einfach die Lobby im eigenen Stall nicht gut genug.
Ja, aber das klingt nachvollziehbar, was du sagst, würde ich jetzt auch so interpretieren, aber das, was Enklex gesagt hat, ist halt auch ein Punkt, ne? Das Spiel hat gerade so in frühen Zeiten echt Blizzard gecarried, ne? Wenn du die Conference Calls dir anguckst, was das für Geld gemacht hat, Und da ist dann irgendwie eine Lobby innerhalb von Blizzard, die sagt, ja, komm, es ist ein Card-Game. Lass mal, nehmen wir so nebenbei mit. Das ist aber dann keine gute Firmenpolitik, irgendwie dein Rennpferd irgendwie zu bremsen. Und dann, das hört man ja überall, dass der Client irgendwie eine Katastrophe sein soll. Und ja, also keine Ahnung. Wie gesagt, es kriegt jedes. Ich bin wirklich jemand, der gerne Mobile Games spielt. Ich weiß, es ist nicht cool, aber jedes Dulli-Kartenspiel hat irgendwie einen Tour-and-Two-Modus, hat einen Turniermodus. Und Blizzard Entertainment schafft das nicht in 100 Jahren. Wie ist denn eigentlich so die Entwicklung? Also der Clay sagt immer irgendwie, ja, es zocken eigentlich alle nur noch Battlegrounds. Du hast jetzt vor der Sendung uns verraten, dass du ab und zu ein bisschen Classic spielst und das auch streamst, was ich sehr cool finde, weil ich das auch immer wieder mache. Nur bei mir guckt keine Sau mehr zu. Irgendwie sind alle Hearthstone-müde leider. Was ich sehr schade finde, weil ich gerade die alten Decks extrem mochte und die Anfangszeit von Hearthstone. Aber wie siehst du denn die Entwicklung so im Retail-Bereich? Sagt man das so Retail? Also im wo ist es Wild? Nee, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Also das, was auf Turnieren gespielt wird.
Standard heißt das.
Genau, Standard. Hier Brachland, das neue Expansion. Spielt es überhaupt noch irgendwer? Oder hast du mal in letzter Zeit wieder reingeguckt? Gibt es da irgendwelche tollen neuen Mechaniken oder so?
Oder? Ja, ich habe auch Standard gespielt, auch mit Freunden noch, die aktiv noch pro Level spielen so. Mhm. Mein Problem über die letzten Jahre war, ich glaube, viele haben das Problem, dass es nur Midrange-Decks gegeneinander waren. Das heißt, du versuchst einfach deinen Mana möglichst gut auszunutzen, keinen Mana off-curve zu gehen, sagt man da, möglichst viele Sets aufs Board zu klatschen und die Spielzüge, die du machen kannst, sind einfach absurd. So, du hast halt in Runde 6 mit 6 Mana, produzierst du Sets von 50 Mana teilweise. Das ist noch nicht mal so absonderlich so. Und das war mir einfach kombiniert mit dem, dass halt die guten Klassen auch zu viel RNG hatten, wo du halt aus einer Karte eine andere Karte, eine zufällige Karte kriegst und aus der kriegst du dann noch eine zufällige Karte und da gibt's noch eine zufällige Karte und die können übrigens alle Klassen haben und so. Das war mir ein bisschen zu krass irgendwie so. Von daher gesehen habe ich das jetzt nicht so angepackt. Ich habe jetzt wieder ein bisschen gespielt, ist okay, aber tatsächlich muss ich sagen, dass Blizzard halt, das Problem an Blizzard oder an Hearthstone ist nicht, dass sie Sachen nicht richtig machen. Die machen viel auch richtig. Das Problem ist, dass sie es meistens vom Timing her einfach versauen, dass sie es viel zu spät richtig machen. Also jetzt zum Beispiel mit dem Battle Pass so, der kommt halt einfach 3 Jahre zu spät. Das ist ein Tool, um Leute im Spiel zu halten und zu motivieren, so gesehen. Aber wenn du keine Leute mehr im Spiel hast, weil die seit 3 Jahren ab waren, ne, dann ist es halt zu spät, dieses Tool.
Und es ist zu teuer. Ich finde, also 20 Euro für das, was er bietet, eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt.
Ja, das sind ja nur die Cosmetics. Also du kannst sie ja for free haben. Wobei sie dafür die Daily Rewards und Co. weggenommen haben. Also, aber
das ist auch kein gutes Konzept, finde ich. Aber ja, okay.
Aber von daher gesehen, Standard nicht. Aber ich merke tatsächlich wieder, was Viewer anbetrifft. Und wie gesagt, das sagt jetzt wenig aus, wie viele Zuschauer im deutschsprachigen Markt unterwegs sind im Vergleich zu Spielern. Aber viele, die auch wieder mal reinschauen. Aber hat vielleicht auch was damit zu tun, dass, naja, eine Zeit lang kamen halt viele Alternativen. Und dann hat sich der Markt gesplittet, der ohnehin schrumpfend war. Und ich glaube, da haben dann viele ganz aufgehört und haben dann den Markt sogar verlassen von den Spielern her. Und ich merke, dass es so einen leichten, rückwirkenden Trend gibt. Und das ist ein zarter Frühling, aber es ist tatsächlich der erste Frühling seit 3 Jahren.
Ja, aber immer noch. Ich meine, sie machen in den letzten 1-2 Jahren deutlich mehr, wie Daniel sagt. Also da passiert halt einfach mehr. Sie machen viel mehr.
Sie machen überhaupt mal was.
Ja, sie machen irgendwas, außer die Expansions. Ne?
Mehr als gar nichts zu machen, außer neue Karten zu printen, die Leute kaufen
ja, wollen. Klar. Logisch. Aber sie machen halt irgendwas jetzt und deutlich mehr als vorher. Lustigerweise, ihr Steppenpferd, was aus meiner Sicht das Neue ist, Battlecrowns, lassen sie schon wieder brach liegen, mehr oder weniger. Ja, jetzt kommt bald die, aber das ist halt schon wieder ewig her. Ne? Also in der Zeit ist ein komplettes TFT-Set durch, wo die mal kurz 1-2 neue Karten da einfügen. Das ist wirklich weird. Jetzt machen sie gefühlt das Gleiche mit Battlecrowns wieder, dass sie da sich nicht drum kümmern. Und Battlecrowns ist halt eh schon, ne? Boah, also die Idee, dass man, also in 2021 das Pay-to-Win zu machen, also wirklich 1-1 Pay-to-Win, wo du einfach 20 Euro zahlen musst, ansonsten nicht competitive sein kannst. Das ist halt schon sehr weird. Also als ob du das nicht anders kommerzialisieren könntest.
Ja, aber das ist halt der springende Punkt. So, TFT hat übrigens das gleiche Problem. Wie monetarisierst du Auto-Battler im Vergleich zu Card-Games? Card-Games ist ein Träumchen für die Marketingabteilung, die zu monetarisieren. Dann kommen die Auto-Battler um die Ecke und du fragst dich so, ja, wie genau schraube ich da jetzt irgendwas ran, was die Leute kaufen wollen? Cosmetics so, aber was sonst so? Und Mit Blizzard Farms. Ist tatsächlich zum ersten Mal den Weg gegangen, den sie davor immer vermieden haben, dass du einfach Pay-to-Win, anstelle dass du 2 Helden hast, hast du 4 und davon kannst du den besten ausruhen. Das heißt, das ist halt auch noch exponentiell besser so. Also das ist einfach absurd gewesen. Und auch das haben sie erst nach sehr, sehr langer Zeit gemacht, weil ihnen bis dahin jegliche Idee gefehlt hat, wie sie das monetarisieren können. Und dann kamen sie mit dieser Schnapsidee um die Ecke und die wurde dann gekauft.
Ja, aber das ist halt, also wenn du TFT als Vergleich nimmst, das ist ja durchaus gelungen. Sie kommen ja auf immer mehr Ideen mittlerweile, cosmetic-mäßig. Ich meine, du hast den Battle Pass, den gefühlt jeder aktive TFT-Spieler kauft. Das sind 10 Euro ungefähr für ein halbes Set, also für 3 Monate. Ne, dann hast du 40 Euro im Jahr von deinen Stammspielern schon mal so durch. Und dazu ab und an neue Arenen, die halt wirklich schön sind. Die neuen 2 Arenen, die jetzt mit dem neuen kamen. Ja, das ist halt wirklich worth it. Ne?
Da hast du das Problem, dass Hearthstone, die haben uns halt gesagt, so, ja, wir können nicht so einfach den Background wechseln, so.
Ja, aber das, wie gesagt, wurscht. Pay to Win ist dann halt irgendwie trotzdem eine sehr fragwürdige Idee. Und das nervt mich zum Beispiel. Ich habe das letzte, da habe ich ihn, glaube ich. Aber ich hab den ersten Monat oder so gar nicht gespielt, weil ich sagte, ach, die 20 Euro, ich meine, tut nicht so weh, aber boah, muss das sein, wenn ich eh nur 3 Spiele mache oder so, weißt du? Weißt du ja vorher auch nicht. Ja. Aber du willst halt auch nicht mit 2 Helden spielen. Also wenn du ein bisschen Competitive Ader hast, dann willst du halt, ne? Ich meine, man kann halt durchaus die 20 Euro argumentieren, dann ist es halt so, aber dann macht's halt wenigstens instant. Dann macht's halt als Kaufbares, was soll denn sowas? So fühlt sich das halt so komisch an, ne?
Ja, vor allem so, du denkst dir so, ja, es sind halt schon 2 Monate der Season rum, lohnt sich's jetzt überhaupt noch den Pass zu kaufen, weil der wird ja auch nicht günstiger, bloß an einem
Noch ganz am Ende, glaube ich.
Ganz am Ende wurde er mal günstiger, so. Ja. Aber viele haben gefragt, so, ja, wann ist denn jetzt überhaupt die Rota? Und tatsächlich sind viele auf den, weil es stand nicht explizit dabei am Anfang. Das heißt, viele haben sich diesen Pass gekauft. Und 3 Tage später war die neue Season. Das heißt, sie haben für 3 Tage die 20 Euro gezahlt und wussten es nicht. Also es ist halt schon hart am Scam gewesen.
Ja. Und, wie gesagt, also wenn sie da jetzt wenigstens losgelegt hätten, ich habe halt das Gefühl, also du kennst immer noch ein paar Leute und ich kenne auch ein paar Leute, die ab und an mal Standard spielen, aber, also es ist halt kein Vergleich mehr. Die meisten Leute sind, die man kennt, sind doch eher gewechselt. Viele auf Battlegrounds, viele auf TFT, viele was weiß ich wohin. Aber es kommt auch in meiner Community nicht mehr so wirklich durch, dass da viele Leute noch Hearthstone spielen. Und das ist ja eine Community wie deine auch, die auf Hearthstone gegründet wurde, ne?
Ja, sie haben halt auch irgendwann dieses Pro-Gaming haben sie halt dann komplett zugesperrt, so wie du halt eigentlich so gut wie gar nicht mehr rein oder rauskommst. Und die 16 Leute pro Kontinent, die da einen Vertrag haben von Blizzard, selbst da gab es ja etliche, die dann gesagt haben, nee, selbst für mich lohnt sich das jetzt nicht mehr und ich gebe meinen Platz auf, so.
Ja, die Quantenmaster. Ja. Naja, Hearthstone halt.
Wollen wir mal in eine ganz andere Richtung gehen?
Ja, wollte ich auch gerade.
Was wolltest du?
Nee, ich wollte Daniel mal fragen, ob er, wir reden ja immer über Serien und Filme, ob er da irgendwas Gutes hat. Das wäre... Also, ob er da irgendwas in letzter Zeit gesehen hat. Ich weiß nicht, ob Daniel so viel Zeug guckt. Ich glaube, er hat immer zu tun.
Ich habe es tatsächlich meistens zu tun. Ich habe es tatsächlich geschafft, Queen's Gambit zu schauen. Aber das ist auch schon wieder ein Weilchen her jetzt.
Ja, hervorragend war das, ne?
Das war toll.
So gut, ja.
Ja. Ich habe in der Woche, lieber Clays, also ich entschuldige mich, weil ich dich wahrscheinlich falsch zitiert habe, weil ich hätte schwören können, dass du im letzten Podcast gesagt hast, du hast die erste Folge von Shadow and Bone, Legende der Griecher, geguckt. Ja, genau, aber ich hätte Geld darauf gewählt, dass du gesagt hast, du hast den Trailer und die erste Folge geguckt. Ja. Egal. Auf jeden Fall habe ich die Serie durchgesuchtet und bin hellauf begeistert davon.
Oh, ich verstehe, aber Sascha meinte, er hat die erste Folge geguckt.
Ach so.
Er hatte die erste Folge geguckt und ich den Trailer. Und ich wollte die erste Folge nicht gucken, weil mir der Trailer schon so nach Mumpitz aussah.
Also die Serie ist, also keine Ahnung, das ist natürlich eine Geschmackssache. Ich glaube, dass es nicht fast für jeden ist, weil es teilweise so ein bisschen, auch wenn es inhaltlich nicht dasselbe ist, aber so von der Stimmung her so ein bisschen ist wie Twilight, ne, irgendwie so. Das heißt auch so ein bisschen, ne, und der Typ und so. Ja, weißt du, also ich glaube nicht, dass das was für jeden ist. Also es klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber
ich mochte Twilight.
Ist das deine erste Referenz für die Serie?
Ja, ne, ich weiß auch nicht. Aber, also erstmal, das erste ist, sie ist extrem gut. Das zweite ist, ich hatte manchmal so Twilight-Flashbacks, weil es auch um eine Frau geht, die Auserwählte ist und die dann irgendwie zu dem und ja, so deshalb so ein bisschen, ne? Aber also die ganze Story ist wirklich geil, also wirklich eine gute Sache. Ich finde das Szenario, was gezeichnet wird, auch hervorragend, und ich war super traurig, dass die Staffel, wie das ist halt das Problem, ne? Haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Bei Disney Plus hast du jede Woche eine Folge, auf die du dich freuen kannst. Bei Netflix hast du es teilweise, hast du alles auf einmal, dann suchst du das in 2 Tagen durch und bist enttäuscht, dass es vorbei ist. Das ist halt, ne, bei allem was gut ist und bei allem was schlecht ist. Aber ja, also sie hatte 8 Folgen und ich hab sie geliebt, und ich habe so ein bisschen recherchiert danach, aber ich wusste gar nicht, dass es die Bücher gibt. Es gibt wohl, ist wohl eine Trilogie, es gibt wohl also auf jeden Fall zwei weitere Staffeln noch, die auch geplant sind. Und ich kann allen die Serie nur empfehlen. Es ist wirklich toll. Und auch noch ein kleiner Hinweis oder eine kleine Sache, ist auch eine Geschmackssache, aber ich finde, die Hauptdarstellerin ist eine der schönsten Frauen, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Also ich finde die hammermäßig, aber ist nur eine Oberflächlichkeit. Ja, also von daher dicke Empfehlung von mir. Ist wirklich eine gute Serie. Also eine gute Fantasy-Serie. Leute, die auf Fantasy-Serien stehen, werden da eventuell viel Freude dran haben.
Hast du eigentlich, Steve, du guckst so viel wie ich. Nein, nicht ganz so viel, aber
nicht ganz so viel, aber schon viel, ja.
Hast du jemals Good Doctor gesehen?
Ja, so 1, 2, aber ja, weißt du, das Ding ist, ich bin halt vorbelastet, weil ich mit meiner Frau relativ viel gucke, und meine Frau ist sehr eingeschränkt, was Serien angeht. Die ist so eine klassische Tatort-Guckerin, ja. Das werden die Herren da draußen kennen. Das heißt, irgendwie sie, wenn ich mit Fantasy komme, sagt sie, kannst du knicken. Sie ist sehr eingeschränkt so. Und da ich dann immer irgendwie, wenn wir einen schönen Abend zusammen verbringen und Serien gucken und irgendwas Geiles essen oder so, solche Serien gucke ich, wenn ich Zeit habe und irgendwas gucke, immer nur Sachen, auf die ich stehe. Und da fällt Good Doctor mit dem Genre einfach komplett raus. Ich habe 1, 2 Folgen davon geguckt und fand's, ist halt einfach nicht meins, sagen wir es mal so.
Also ich muss einfach mal, ich habe das schon auf meinem Stream öfters gesagt, Good Doctor, muss man erstmal wissen, ist ganz kurz die grobe Thematik. Erstens ist es von den Dr. House-Machern, und das merkt man auch extrem. Ne? Es ist 1:1, also eigentlich ist es Dr. House, nur im neuen Look. Vieles davon ist einfach der gleiche Stil, und ich als großer Dr. House-Fan, naja. Und Good Doctor geht basically darum, naja, der Hauptdarsteller ist nicht so ein Arsch wie Dr. House, sondern er ist stattdessen diesmal Autist und ist Chirurg. Und das gibt natürlich ein paar Probleme. Und es gibt mittlerweile 3 Staffeln, die 4. sollte bald kommen, hoffe ich doch endlich. Und für mich die beste Serie der letzten, was weiß ich, 2, 3 Jahre mindestens, die ich gesehen habe. Und ich habe die wirklich weggesuchtet, jede einzelne Staffel. Und wer wirklich Dr. House geliebt hat, der wird, denke ich, auch Good Doctor lieben. Also es ist halt das Krankenhaus-Schema erstmal. Ich bin auch nicht sehr der größte Fan, aber ich denke nicht, dass Dr. House jemals dadurch lebte, dass es eine Krankenhausserie ist. Er hätte auch, keine Ahnung, im Postamt arbeiten können. Ich glaube, das hätte den gleichen Effekt gehabt. Weil es eher, weißt du, eher um das Zwischenmenschliche geht, als um die Fälle an sich. Die sind vielleicht auch mal spannend, aber weißt ja eh, dass er sie löst.
aber Good Doctor ist sehr ähnlich.
Okay, ja, ich habe noch einen richtig krassen Tipp. Das seit Wochen hängen mir die Community oder einzelne Community-Mitglieder mit in den Ohren. Und haben immer gesagt, Krömer, die musst du bis so und so 4. April ist die in der ARD-Mediathek. Danach ist die raus. Ist eine HBO-Serie, von der man eigentlich überhaupt nie irgendwas gehört hat. Ich habe sie gestern angefangen, habe 3 Folgen geguckt und bin total geflasht davon. Die Serie heißt Be Foreigners. Und kurzes Grundszenario, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das irgendwie in den ersten 10 Sekunden passiert. Ich finde die Idee ganz cool, weil irgendwie da sind irgendwelche Kids, die sind am Strand und machen irgendwie eine Party, und plötzlich kommen irgendwelche Leute aus dem Wasser, und du denkst dich, okay, was ist das wieder für eine Scheiße? Und dann reden die irgendwie eine seltsame Sprache, und die werden dann befreit, und plötzlich gibt es dieses Ereignis auf der ganzen Welt. Und das Lustige ist, das sind Menschen aus der Vergangenheit, die aber nichts wissen, wie sie da hingekommen sind. Das heißt, sie haben keine Erinnerung an ihre Reise. Und die Idee, das Konzept ist halt geil, weil irgendwie, es wird so ein bisschen dargestellt wie irgendwie so unsere ganze Flüchtlingssache, die wir auf der Welt haben. Das heißt, irgendwie, die werden dann so ein bisschen ausgegrenzt, und es kommen nicht nur Leute aus der Steinzeit, sondern aus allen Epochen, 19. Jahrhundert, was weiß ich was. Und das ist halt eine coole Dynamik, die dadurch entsteht. Weil du siehst irgendwie so eine Straße, und dann ist da irgendjemand aus der Steinzeit, der damit irgendwie gerade sein Tier ausnimmt, und dann hast du Leute, was weiß ich, aus dem 19. Jahrhundert, die dann philosophieren, und das gibt der Serie so einen charmanten Flow, Und im Mittelpunkt sind halt zwei Polizisten. Einer ist aus der jetzigen Zeit und einer ist irgendwie, es ist eine Shield-Maid aus der Wikingerzeit, die so die Vorzeigepolizistin ist, weil sie die erste aus der Vergangenheit ist, die quasi irgendwie die Sprache gelernt hat, eine Ausbildung gemacht hat zur Polizistin. Und das ist halt vom Konzept und von der Idee her einfach so großartig. Möchte ich euch allen sehr empfehlen da draußen. Das Problem ist, läuft noch, also ist jetzt einmal schon verlängert worden, aber offiziell läuft jetzt noch bis Mitte Mai, dann ist das aus der ARD-Mediathek raus. Es gibt 6 Folgen und eine Staffel bisher, aber das ist wie gesagt HBO und ist eine skandinavische Serie und sie ist fantastisch. Also das ist ein absoluter Geheimtipp, kann ich euch sehr empfehlen.
Ja, aber was mir noch einfällt, was ich noch neulich mal gesehen habe, jetzt wo ihr über Serien redet, kennt ihr Babylon Berlin? Mhm. Das fand ich ganz gut.
Ja, das habe ich schon oft gehört. Ich habe da nur 1-2 Folgen gesehen und habe auch gedacht, aber das habe ich schon viel Gutes drüber gehört. Ja, das ist eine der Serien, wo ich immer sage, da muss ich noch mal irgendwann reingucken.
Ist doch Netflix, oder?
Nee, das ist auch ARD. Das ist eine deutsche Produktion. Meistens sagt man so, was, wie?
Ich gucke keine deutschen Produktionen.
Was, deutsche Produktion? Geh mal weg hier. Aber die war tatsächlich ganz cool. Ich fand das Ende nicht so gut persönlich, aber es
gibt schon mehrere Staffeln, oder?
Es gibt etliche Staffeln. Ja. 4 oder 5 oder so, ich weiß gar nicht genau. 3?
Ich finde, wir können daraus einen hervorragenden Übergang machen, weil nämlich der Hauptdarsteller von Babylon Berlin Teil der Alles-Dicht-Machen-Kampagne war. Überragender Übergang, muss ich mir mal eben selber auf die Schulter klopfen. Finde ich, können wir auch mal drüber sprechen. Gibt's unterschiedliche Meinungen? Hat Deutschland erschüttert? Irgendwie gestern gab's eine coole Talkshow, wo auch hier, wie hieß die, die bekannte YouTuberin, die dabei war, diese Wissenschaft, wie heißt sie, Mai, hat sie meiner Ansicht nach Jan-Josef Liefers ziemlich bestattet. Ich weiß nicht, wie ihr die Sache seht. Ich sag einfach mal ganz kurz meine Meinung. Die Sache ist scheiße blöd. Ich verstehe nicht, warum die das gemacht haben. Verstehe auch den Sinn dieser Sache nicht, was sie damit erreichen wollten. Jan-Josef Liefers hat sich auch irgendwie, auch jetzt der krampfhafte Versuch, irgendwie das in irgendeiner Form zu relativieren, ist meiner Ansicht nach extrem gescheitert. Noch erbärmlicher finde ich die Leute, die dabei waren und bei dem ersten Ansatz von Gegenwind irgendwie ausgestiegen sind. Sowas wie Heike Makatsch. Entweder du machst bei sowas mit und stehst dafür, oder du machst dir vorher Gedanken und lässt die Scheiße. Aber irgendwie dann irgendwie zu sagen, ich bin dabei, voll cool, und dann irgendwie so, jetzt bin ich raus, irgendwie war eine dumme Idee, finde ich auch so ein bisschen irgendwie so, da hat der Berater gesagt, lass das mal, und dann frage ich mich irgendwie, was da ihre Haltung ist. Aber was mich sehr angewidert hat, und das ist wieder so Zeitgeist-Ding, ist die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde. Wir sind in Deutschland meiner Ansicht nach nicht mehr in der Lage, irgendwie, oder sagen wir es mal anders, die Diskussionskultur in Deutschland, vor allem im Internet, ist komplett kaputt. Man kann es verurteilen, man kann sagen, das war scheiße, man kann sagen, das war dumm, aber was daraus jetzt gewachsen ist, ähnlich wie mit der Pinky-Handschuh-Nummer bei Höhle der Löwen, ist einfach eine Farce. Also Deutschland ist verloren, was das angeht. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass sich das so entwickelt hat, aber für diese Leute dann irgendwie berufliche Konsequenzen zu fordern, Berufsverbote zu fordern, Morddrohungen auszusprechen und Politiker, die sich darüber profilieren wollen, das widert mich an. Wenn man da mal auf Twitter ein bisschen liest, was da Leute von sich geben, ich meine, mittlerweile ist es ja auch ein Abwasch, ob der linke oder rechte Mob irgendwie zu unterschiedlichen Sachen, das ist auch austauschbar, auch wenn beide sagen, nee, die anderen sind die schlimm. Aber diese ganze Diskussionskultur und die Art und Weise, wie diskutiert wird und dass immer irgendwie versucht wird, Leute, die in irgendeiner meistens politischen Frage eine andere Meinung hat, die mundtot zu machen, indem man reale Sanktionen für sie versucht zu erwirken, wie den Chef anrufen, wie irgendwie, der muss aus seinem Beruf rausfliegen. Das finde ich eine ganz, ganz katastrophale Entwicklung in Deutschland. So, jetzt gerne du, Clays.
Ja. Also erstmal, die Aktion ist natürlich komplette Banane. Ich habe keine fucking Ahnung. Ich habe mir die angeguckt und dachte, die wollen mich veräppeln. Also Jan-Josef Liefers vor allen Dingen sein Clip. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was er ausdrücken wollte. Nee. Dass wir alles falsch machen und dass wir am besten den Lockdown beenden sollten und auf andere Experten hören. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ich meine, wie soll man das anders auslegen? Egal, jedenfalls alles Banane. Du bist, denke ich, jemand und mich. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, du siehst die Sachen zu sehr auf Einzelfälle runtergebrochen. Du kriegst für alles mögliche Morddrohungen. Prima, kriegen Morddrohungen. Ja, aber das sind aber Einzelleute. Die kriegst du nicht raus. Du hast halt Idioten. Das hat nichts mit einer generellen Gesprächskultur zu tun. Du hast auch früher, ich meine, auf Politiker gibt es Anschläge. Es ist einfach so. Das war schon immer so. Das wird sich nie ändern. Es gibt immer Idioten und die werden halt übers Ziel hinausschießen. Generell. Aber dann denkst du zu nicht, sagen,
dass die breite Masse der Idioten irgendwie in den letzten Jahren extrem zugenommen hat? Nö,
die siehst du nur mehr, weil die jetzt Internet haben und Social
Media. Das haben sie auch schon seit 20 Jahren.
Nö, Social Media hast du noch nicht so lange und Twitter noch viel weniger in Deutschland. Das sind erst 10 Jahre und das
Internet steigert sich noch weniger in Deutschland.
Ja, eben. Also, und ich denke einfach, dass es sehr wenig förderlich ist, immer zu sagen, wow, die Leute, das ist ja schrecklich, so viel Kritik. Nee, die Kritik ist okay und einige schießen halt wie immer übers Ziel hinaus und dann mit dem Berufsverbot.
Es steht ja, wenn völlig das Leute, außer Frage, dass die Kritik okay ist.
Aber wenn das Leute fordern, dann, also erstmal war es ein Intendant, der ist natürlich. Ich meine, es gibt eine gewisse.
Guck dir mal Twitter an irgendwie.
Ja, aber dann das sind einzelne Leute. Ja, das ist ihre Meinung. Warum ja,
das ist
ihre
das Meinung? Das ist eine große Masse. Ja, aber komm, ey, Berufsverbot, das ist doch keine Meinung.
Auf der einen Seite darfst du die Meinung sagen. Aber was? Warum? Die arbeiten für die Öffentlich-Rechtlichen. Also zu großen Teilen. Das ist, sie kritisieren. Also erstmal finde ich. Ich meine, wo machst du die Grenze? Ich denke, wenn einer dieser Schauspieler den Holocaust leugnen würde, auch auf spaßige und satirische Art, dann wäre er sofort weg und alle wären okay. Wo ist die Grenze? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das nicht die Grenze gewesen. Aber ich meine, da sind halt Sachen gesagt worden von Jan-Josef Liefers, die so fragwürdig sind. Früher war er auch schon bei der Xavier Naidoo-Aktion dabei, wollen wir auch mal erwähnen. Ne?
War das er? Einfach, weiß ich nicht.
Ja, in der Bild-Zeitung hat er, glaube ich, mit unterschrieben gehabt und hat gesagt, Xavier ist cooler Typ. Das sind Leute, die boah, da kann man halt verstehen, dass man die nicht mit seinen Gebühren vielleicht bezahlen will. Weiß nicht. Also, ja, ich kann das zu Teilen nachvollziehen. Ich denke nicht, dass sie wirklich ein Berufsverbot, also erstmal ist es ja generell kein Berufsverbot, das wäre bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr, ne? Würde
ja, woanders aber arbeiten. Aber nennen wir es einfach berufliche Konsequenzen so.
Ja, berufliche Konsequenzen. Ist halt die Frage, ob man das dafür bekommen sollte. Wahrscheinlich eher nicht, sehe ich ein. Aber ich meine, am Ende des Tages, wenn genügend. Ich meine, es ist halt auch nur eine Meinung. Wenn du sagst, ich finde nicht, dass jemand mit solchen Ansichten, und jetzt versucht das halt zu relativieren, ich fand das richtig peinlich bei der
Ilner.
Ich fand das alles ganz komisch. Gefühlt hat er das Ganze gemacht, um jetzt wieder im Mittelpunkt zu stehen. Wahrscheinlich hat er nicht genug Aufmerksamkeit in der Corona-Pandemie bekommen. Jetzt ist er überall eingeladen und hat seinen Spaß und kriegt wahrscheinlich noch Gagen dafür. Es ist zum Kotzen. Langweilt mich, aber ich denke einfach, dass du immer Sachen über einen Kamm scherst in der Hinsicht und sagst, dass viele Morddrohungen und Co. kommen. Das glaube ich einfach nicht. Also da gibt es bestimmt welche, aber die gibt es halt, wie gesagt, immer. Und ich denke, diese Kritik im breiten Maße daran ist absolut gerechtfertigt gewesen. Ich fand das wirklich
keine Frage. Wenig. Also keine Frage. Wir reden nicht über die Kritik. Kevin, wie siehst du die ganze? Ich will erstmal Kevin dazu was.
Ja, ich wollte schon sagen, darf ich euch was gestehen? Ja. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Und wenn Schauspieler oder Musiker sich zu medizinischen Themen antworten, dann höre ich da auch gar nicht hin, ehrlich gesagt.
Das ist wahrscheinlich der beste Weg, ja.
Also, es interessiert mich auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Aber ja, tatsächlich, ich meine, wenn man halt die Reichweite, die man hat, nutzt, um irgendwie Aufmerksamkeit für irgendwas zu schaffen, dann finde ich das ja per se gut. Aber inhaltlich, ey, könnt ihr mich nie fragen, habe ich nicht verfolgt, interessiert mich halt auch null irgendwie.
Ja, kann ich verstehen.
Ist halt irgendwie Zeitverschwendung. Und natürlich sagen lauter Leute den ganzen Tag irgendwas und dann kommen andere Leute und sagen irgendwas anderes dagegen und das kann man auf Twitter ganz gut verfolgen, aber das ist halt einfach wirklich, das Internet ist einfach der größte Stammtisch, den man hat. So in Bayern waren das früher immer 4 Leute, die haben sich zum Schafkopf gekocht und haben über Politik gesprochen. Heute sind es halt 10 Millionen und die sind auf Twitter und ich glaube, ich verzichte da und nehme meine Zeit und mache was anderes
damit. Aber da kommen halt natürlich so viele schwarze Schafe auch zum Vorschein. Ne? Und ich denke, das muss man einfach abzählen und sagen, da willst du nie was gegen tun können. Früher haben sie halt einen Brief geschrieben.
Also, ja, das ist halt die Frage, ne? Also das ist eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann, die mich interessieren würde, ob es diese Leute schon immer gab und dass sie irgendwie, meine These ist, irgendwie, das hat sich diese ganze Diskussionskultur im Internet irgendwie hat sich in den letzten 10 Jahren massiv verändert, meiner Ansicht nach.
Ja, meiner Erfahrung nach,
als Bürger halt, auch.
Ne? Bitte? Durch Social Media halt, weil die Leute halt angeregt werden.
Das ist ja Backseat Gaming auf hohem Niveau in RL so gesehen, ja. Aber das hattest du immer schon, wenn Fußball oder irgendwas war, was halt viele Menschen irgendwie beschäftigt hat, so gesehen, ein Thema, dann liefen die Stammtische halt heiß und dann gab's halt was weiß ich, wie viele Millionen Bundestrainer. Jetzt gibt es halt sehr viele, weiß ich nicht, Kanzler oder
Biologen.
Mediziner, Virologen, ja. Whatever, so. Ja, klar, aber die haben halt einfach, ich meine, die haben, dadurch, dass sie besser vernetzt sind, so gesehen durch Social Media, hat es natürlich eine, eine Massendynamik angenommen mittlerweile. Und
genau, das ist der Punkt.
Das sind Massenmedien so gesehen, ja.
Die Massendynamik, ja. Wo auch alle denken, das ist okay auf so einem Niveau, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr die Sache mit dem Pinky-Gate mitgekriegt habt. Wahrscheinlich, Kevin, du wahrscheinlich nicht.
Doch, warte. Das habe ich tatsächlich mitgekriegt. Das hat Twitter hat das hervorgeschwemmt, ja. Das sind Handschuhe, oder?
Ja, genau, ja. Genau. Also, Hülle der Löwen, Enkles und ich sind ja beide Fans davon, irgendwie.
Ich habe nicht viel geguckt. Was? Ich finde die Staffel ich fand die erste Folge so langweilig schon wieder. Ich hasse es, dass sie dauernd veganes Essen vorstellen, das langweilt mich.
Ja, das was mich daran ärgert an der neuen Staffel ist halt, dass sie das ist also, ich meine, das ist jetzt keine Aussage, die euch überraschen wird, aber dass es nur ums Geld geht.
So, Nein,
pass auf, lass mich kurz ausführen. Ich sag dir das mit euch nicht. Pass auf. Da sind Leute irgendwie, die kommen wirklich mit richtigen Innovationen. Das heißt, da sind Leute, die haben in dieser Staffel ein alternatives Plastik vorgestellt für Verpackungen. Das heißt, endlich hättest du diese Plastiktüten und Co-Scheiße nicht mehr, sondern du hast Verpackungen, die aus irgendwelchen pflanzlichen Fasern sind. Also so richtig, die aussehen wie Plastik, die eine ähnliche Konsistenz haben. Und sie machen keinen Deal. So, aus Gründen, die ich jetzt euch ausführen könnte, aber die ein bisschen komisch sind und die euch auch langweilen würden. Und dann letzte Folge war noch mal so, was wir gesagt haben, das ist ja eine riesen Innovation, für wo auch die Welt besser wird. Was war das denn noch mal? Scheiße.
Weil es ist nicht so ein Handschuh.
Nee, das ist ja das Negativbeispiel. Ich glaube, es war ein Blumentopf, den du einpflanzt. Gerade diese ganzen Plastikblumentöpfe, also ein Ersatz für diese Plastikblumentöpfe, wo du Blumen drinne kaufst und die du dann einfach abziehst und wegschmeißt. Und das aus einer Substanz, die aus Sonnenblumen irgendwas ist. Und einfach, du kannst mit Blumentopf einpflanzen und der löst sich biologisch auf. Was auch, finde ich, eine richtig geile Sache ist, weil ja einfach durch diese ganzen Blumentöpfe einfach unglaublich viel Plastik entsteht. So, und diese Leute, ich glaube, die haben auch einen Deal gekriegt. Aber generell ist es immer so, das heißt, die wirklichen Innovationen kriegen keine Deals. Und dann kommen Leute, und das ist wirklich ein exemplarisches Beispiel, wie der pinke Handschuh, wo irgendwelche Leute auf die Idee kommen, wie wir es gesehen haben, und gesagt haben, was ist das denn für eine Kacke? Da kommen irgendwelche Bundeswehrleute, die sagen, wir haben voll die geile Idee. Weil wir haben einen pinken Handschuh und den hältst du dir vor die vor das weibliche Geschlechtsteil, wenn du deine Tage hast, ziehst dein Tampon raus, drehst das dann um und hast du einen Verschluss an dem Handschuh und kannst dann quasi ein Tampon damit entsorgen. Wo wir gesagt haben, was für ein Quatsch! Das braucht doch kein Mensch. Keine Innovation, nix. Die kriegen Deal mit Dümmel und auch da wieder, ähnlich wie jetzt hier in der Sache, total bescheuerte Null-Innovation, versteht keiner, dass die einen Deal kriegen. Aber was daraus gewachsen ist irgendwie, die ganze, gefühlt hat sich das weibliche Deutschland dadurch auf die Füße getreten gefühlt, weil sie gesagt haben, was ich auch teilweise nachvollziehen kann, das ist keine Erfindung für Frauen, sondern für Männer, weil Männer irgendwie Menstruation eklig finden und deshalb meinen, irgendwie, da müssten sie so einen Plastikhandschuh haben. Aber lustigerweise haben alle Damen, mit denen ich darüber gesprochen habe, gesagt, das ist null frauenfeindlich und ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, weil keiner hat Bock auf Menstruationsblut an den Händen so. Klingt jetzt ein bisschen eklig, aber ist halt so. Und was daraus entstanden ist in sozialen Netzwerken irgendwie, auch wieder Morddrohungen, yada yada, erklärt wird das wahrscheinlich wieder ein bisschen entkräften. Aber das hat dazu geführt, dass die Jungs einfach gesagt haben, trotz dieses Business, was sie aufgebaut haben und trotz dieses Deal mit Dümmel, was ja eigentlich, wie Clays weiß, eigentlich ein Freifahrtschein ist, wenn du einen Deal mit Dümmel hast, dass sie gesagt haben, wir sind fertig, unsere Familien werden auf offener Straße angegriffen und so weiter. Wir geben jetzt auf. Wir lösen die ganze Sache auf und steigen aus dem Deal aus und produzieren das Ding nicht mehr so. Und ja, keine Innovation, bescheuerte Erfindung, nicht nachzuvollziehen, aber dass es einfach eine große Zahl in sozialen Netzwerken gegeben hat, die sich dadurch persönlich angegriffen gefühlt haben und dann auf der Straße die Familie der Leute irgendwie beleidigt haben und so weiter. Da fehlt mir einfach jegliches Verständnis für.
Woher kennen Sie die Leute und die Familie? So Geschichten hinterfrage ich immer. Also, das ist wirklich jemand, es kommt mir schwer vor.
Sie haben das halt so geschildert. Ich kann
auch nicht
ins Feuer legen, aber.
Ja, klar. Vielleicht hatten wir auch andere Probleme und wollten einfach nicht mehr. Mir kommt es sehr schwer vor.
Hast du einen Deal mit Dümmel und willst dann nicht mehr einfach so?
Was soll ich denn das wissen? Vielleicht hatten sie die Zahlen nicht und Dümmel hat eh schon hingeschmissen. Es kommen eh nur 30% der ganzen Deals zustande, falls du das weißt. Wahrscheinlich stimmen irgendwelche Sachen nicht. Also, wahrscheinlich hatten die den Deal schon gar nicht mehr und haben gesagt, ach, fuck. Aber keine Ahnung, es ist mir auch egal. Ich halte immer nur so Sachen immer für sehr fragwürdig, weil ich denke mir, woher kennen die jetzt die Familienangehörigen und würde ich wegen so einem komischen Pinky Clove wirklich Leute auf der Straße anmeckern?
Nee,
warum definitiv passiert das nicht hier nie? Warum wird hier niemand angemeckert, wenn ich beim Rewe bin? Keine Ahnung.
Weil du kein Startup in deinem Umfeld hast vielleicht. Ja,
weil du nie rausgehst. Sein.
Weil ich nie rausgehe.
Das ist auch ein Punkt,
ist definitiv der Hauptpunkt. Aber ja, keine Ahnung. Also definitiv, das ist natürlich, also die Kritik kann ich nachvollziehen. Komisches Produkt und whatever. generell, sobald es halt mit Gewaltandrohung ist, geht es halt nicht. Aber dafür haben wir halt auch Gesetze. Also dann bringst du halt zur Anzeige. Ich meine, ich kann mir einfach immer schwer vorstellen, dass das wirklich so krass ist. Dass das so viele sein sollen.
Ja, das Resultat, nachdem sie zurückgetreten sind, war ja auch nicht, dass die ganzen, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, die Bubble, die das sich dadurch angegriffen gefühlt hat und das Ende dieser Sache gefordert hat, dass sie damit zufrieden waren, sondern sie haben genau dasselbe gemacht wie du jetzt. Sie wollten irgendwie, der nächste Shitstorm war wir wollen Beweise für die Morddrohung irgendwie. Legt uns bitte irgendwas vor.
Was ich komisch finde. Also es ist für meinen objektiven Menschenverstand kommt mir das komisch vor, dass jemand sich so angegriffen fühlen könnte von, dass er nicht nur Kritik äußert und sagt, what the fuck ist das denn für ein dummes Ding? So mit einem lächerlichen Unterton, sondern dass wirklich man dafür eine Morddrohung schreibt. Also das kommt mir einfach sehr komisch vor, weil das nicht so ein Thema ist, denke ich, ne, wo du wirklich sehr emotionalisiert wirst in der Hinsicht, dass du sagst, was ist das denn für ein Nazi, der macht mich ganz wütend, sondern naja, die haben halt so einen komischen Handschuh entwickelt. Aber kommt mir das halt komisch vor. Und wenn ich dann auch höre, die wurden auf der Straße, ihre Familienangehörigen wurden irgendwie belästigt und am besten noch durchs Dorf getrieben, dann frage ich, woher kannten denn alle die Familienangehörigen? Wer macht sich denn so viel Mühe für so einen Unfug?
Ja, was weiß ich, wo die gewohnt haben?
Da Dorf, kommt mir einfach komisch vor. Naja. Deswegen hinterfrage ich es, weil
ja,
ich sage...
Du sagst jedes Mal, es kommt dir komisch vor und du glaubst nicht, dass das so passiert ist, aber ja, es gibt ja jetzt irgendwie, ja, gefühlt
hier... Ich sehe nie so Beweise für sowas. Also,
ja, aber was erwartet? Das ist genau das, was ich den ganzen Feministinnen da gesagt habe. Ich habe mich da auf Twitter mit denen gebettelt, weil sie meinen, sie hätten das Recht, dann irgendwelche Morddrohungen zu sehen. Ja, andere machen das doch auch. Ah ja, genau, irgendwie geht er aber einen verdammten Scheißdreck an. Die sind ja nicht in der Beweispflicht euch gegenüber. Also,
ja, aber man darf sowas doch hinterfragen. Kann ich ja morgen auch sagen, boah, nur weil ich den dummen Daniel die ganze Zeit beleidigt habe, kriege ich jetzt dauernd Morddrohungen und dann bin ich in der Opferrolle. Ja, aber meine Güte, vielleicht habe ich gar keine bekommen. Also das kann man doch hinterfragen. Ich sage ja nicht, dass es nicht passiert ist, aber...
Also, was wir ja schon sehen, also gerade wenn man streamt, du wirst es ja auch haben, dass man halt schon, wenn man irgendeiner Form von Öffentlichkeit steht, schon ein großer... Also ich glaube, die Projektionsfläche, die du abschmeißt, ist schon größer geworden im Vergleich zu früher.
Ja, ja, absolut, bestimmt. Aber Projektion ist ja nichts Schlimmes. Per se erstmal.
Oh, ja, ich weiß nicht.
Ich meine, wir sind in einer Welt, wo du aufpassen musst, was du sagst. Steve kritisiert das. Ich finde das eher gut. Ich finde, die Leute sollten sich vielleicht nicht dauernd rassistisch und homophob und alles Mögliche. Darüber hatten wir schon Diskussionen. Das finde ich einfach okay, wenn es dafür Konsequenzen gibt. Das heißt nie, dass die komplett vernichtet werden sollen und dass da Gewaltdrohungen und so, das sind immer Idioten. Aber da sind sich ja auch 99% der Leute einig. Was willst du jetzt gegen die 1% machen? Die machen halt eh Unfug. Also
ich stimme dir insofern zu, dass ich auch jetzt gerade in 2020, ich weiß gar nicht, woher das kommt, vielleicht weil ich im Ausland war, längere Zeit oder ich weiß gar nicht so genau, aber dass ich halt schon mittlerweile, ich bin Sozialarbeiter und eines der flauschigsten Wesen auf deren Wandel innerlich, ja. Ja. Aber mittlerweile muss ich schon so sagen, so dass halt viele Sachen halt eigentlich gar keine Konsequenzen haben, was ich halt jetzt im Laufe des letzten Jahres gesagt habe, okay, warum haben eigentlich so wenig Sachen dann Konsequenzen heutzutage?
Ja, und wenn es Konsequenzen gibt, dann, also wie gesagt, die Gesellschaft macht die Konsequenzen. Das hat sie schon immer getan. Jetzt macht sie es halt in einem größeren Maßstab. Ne? Wenn du früher in einem, oder auch heute noch, wenn du in einem 500-Einwohner-Dorf wohnst und du verhältst dich wie der letzte Idiot, dann werden die Dorfbewohner die halt irgendwann sagen, bäh, und dann gucken sie dich halt doof an auf der Straße. Ja, das liegt nicht daran, dass sie böse Menschen sind, sondern die finden dich einfach scheiße. Das ist halt ihre Meinungsfreiheit jetzt. Und die dürfen sie dann halt auch ausdrücken. Jetzt machen die Leute das halt im großen Ausmaß. Und in den meisten Fällen ist es halt gerechtfertigt. Die kleinen Sachen, die geben in der Regel keinen Shitstorm. Bei den Pinky Gloves fand ich es auch ein bisschen komisch, aber offenbar hat das einen Nerv bei vielen Frauen getroffen.
Ach so.
Ja, das ist dann halt so. Ich bin keine Frau, ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht fühlt man sich davon beleidigt, dass Männer das machen. Was weiß ich, fand ich persönlich jetzt nicht schlimm, fand ich nur dumm. Das ist so oft so. Ich wollte nochmal ganz, ganz kurz zurück zum Anfang, zu der Alles-Dicht-Machen-Kampagne, weil ich weiß, dass es in deinem Blog wieder Leute geben wird, die sagen, ja, das war ja gar nicht schlimm, man darf doch mal Kritik äußern. Selbstverständlich, und das tun alle Medien und das tut die Gesellschaft seit der fucking Pandemie nonstop. Jeder äußert dauernd Kritik und sogar inhaltlich teilweise. Was sie getan haben, die gesamte Alles-Dicht-Machen-Kampagne, war keine inhaltliche Kritik. Das war einfach nur, ich will wieder raus.
Bescheuerter Sarkasmus.
Ja, es war Zynismus, es war sarkastisch und es war ohne jegliche Lösungsvorschläge. Es war absolut gar nichts. Und teilweise hat man die Sachen auch nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, was sie ausdrücken wollten teilweise. Also entweder muss ich sie so weit in die rechte Ecke stellen, wo ich nicht denke, dass sie wirklich hingehören.
Natürlich.
Sie sind einfach dumm. Ich bin nicht klug genug, um ihren krassen Sarkasmus zu verstehen. Aber es war nichts. Und wenn man dann halt vorwirft, und das ist ja definitiv unterschwellig bei mehreren Sachen rausgekommen, das hat jeder verstanden, dass man sagt, die Medien sind gleichgeschaltet. Und das hat er gestern bei der Illner auch nochmal verteidigt, mehr oder weniger, wo er sagte, viele Medien haben doch sehr gleich berichtet. Was ja einfach nicht stimmt. Wir hacken seit über einem halben Jahr auf Spahn und auf der CDU rum. Wir hacken auf jedem rum. Jeder darf dazu was erzählen. Letztens in der Talkshow habe ich...
Streeck.
Ja, Streeck darf immer noch Müll erzählen und der hat noch nie was Sinnvolles gemacht. Und dann letztens in irgendeiner, ich weiß nicht, bei der Illner oder Maischberger, wo auch immer, da war Didi Hallervorden zugeschaltet. Der hat ein eigenes Theater, ein größeres. Der hat irgendein Volkstheater in Berlin gekauft oder irgend so was weiß ich denn, irgendein Theater halt mit ganz vielen Sälen. Und der ist halt auch zu seit über einem Jahr. Und der hat sich ganz natürlich darüber beschwert und sagte, wir haben Hygienekonzepte, wir würden gerne wieder aufmachen, natürlich. Und das war alles auf einem absolut normalen Level. Und da gab es keinen Shitstorm gegen Didi Hallervorden danach. Nee, warum auch? Der hat einfach nur gesagt, ja, natürlich würden wir gerne wieder spielen, ist doch klar. Und wir haben unsere Konzepte und wir würden gerne wieder aufmachen und wir müssen halt so lange durchhalten, wie es geht und was auch immer. Und der hat definitiv Kritik geäußert. Und die anderen Kulturschaffenden, natürlich äußern die ganze Zeit Kritik. Die sind doch dauernd in Talkshows, die sind doch dauernd in Interviews. Ist doch nicht so, dass die nicht existieren. Und hätten jetzt die mit ihrer Alles-Dicht-Machen-Kampagne das vielleicht nicht auf Zynismus und Sarkasmus aufgebaut, sondern gesagt, hier, das ist die Situation, so könnten wir öffnen, so könnten wir das machen, das ist deswegen falsch, dann hätte es nie einen Shitstorm gegeben. Aber einfach zu sagen, wir sind jetzt auch Querdenker, aber es ist Sarkasmus, deswegen sind wir nicht wirklich so. Das ist halt Unfug. Und das konnte kein anderer jemals anders auswerten. Und es gab, wie gesagt, auch keinen inhaltlichen Vorschlag für irgendwas. Was Liefers gesagt hat, war einfach, es gibt andere Experten, die sagen andere Dinge. Ja, was meinen Sie, Streeck?
Kannst du nicht ausdenken. Ganz zusammenfassend mit, es war einfach nicht konstruktiv in keinster
Weise. Es war nichts.
Und vor allen Dingen, die Mai hat gestern bei Ilna eine sehr schöne Sache gesagt. Sie hat gesagt, also Aufmerksamkeit ist ja ein begrenztes Gut quasi, ja. Und es gibt so viele gute Kampagnen in dem Bereich, die auch sagen, wo Künstler dabei sind und sagen, ja, wir würden gerne wieder auftreten und vielleicht Ideen von Konzepten haben und so weiter. Und die kriegen halt wegen solcher Affen halt keine Aufmerksamkeit, weil irgendwie die mit ihrer zynischen Sarkasmus-Kampagne, wie du auch gesagt hast, die eigentlich zu nichts führt und laut eigener Aussage ja auch nur die Diskussion darüber irgendwie eröffnen
nicht
sollte.
So geklappt, und so. Ne?
Ja, gut, sie haben...
Darüber hat niemand geredet.
Natürlich, warum auch, aber sie haben ja die Aufmerksamkeit bekommen. Und das Problem an der Sache ist, sie haben halt vielleicht konstruktiven Leuten die Aufmerksamkeit genommen mit dem Scheiß. So,
ja, das ist halt ein guter Punkt. Das hat ja nichts gebracht, der Sache. Also alle hassen jetzt halt die Leute irgendwie, die da mitgemacht haben. Oder hassen ist ein großes Wort, aber ne, finden das ein bisschen daneben und viele hassen sie wirklich jetzt. Und es ist ja nicht darüber jetzt diskutiert worden, wie wir die Theater wieder aufmachen. Also es ist ja nie zum Punkt gekommen, weil die sich halt so doof verhalten haben. Das
war sogar eher kontraproduktiv, könnte man sagen.
Ja, absolut.
Ne? Also das Gegenteil erreicht damit eher.
Ja, vor allem, und noch dazu muss man halt einfach sagen, es sind halt auch einfach aus meiner Sicht die falschen Leute für dieses Thema gewesen. Ne? Ich meine, du bist in der Pandemie und viele Leute strugglen, ne? Nicht nur unsere Mediziner, die komplett ausgelaugt sind, sondern die Leute, die daheim sind und nicht raus können und ihren Job verloren haben und dass viele Leute in diesem Land strugglen. Und dann setzen sich die reichen Millionäre hin und sagen, lass doch mal aufmachen. Das ist halt, das kommt halt so komisch. Und wenn du dann, ne, dann Gott sei Dank hast du halt den Gegenpol mit Leuten wie Mbarek und Tschirner und Walz auch. Christoph Walz hat ein sehr schönes Interview gegeben zu dem Thema. Oder auch der Chef, wie heißt denn der nochmal? Der Chef von der Filmakademie. Ach, egal. Da hast du halt dann ein paar normale Leute immerhin gehabt, die dagegen gehalten haben. Es ist halt einfach sehr weird, wenn sich so Leute da jetzt hinsetzen und sagen, das ist alles so schlimm für sie. Obwohl sie selbst gar nicht betrifft. Ne? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, sie geben den Schwachen eine Stimme, aber sie geben halt eine dumme Stimme.
Quatsch. Ja. Das Ding ist halt, was mir bei dieser Pandemie sehr auffällt, ist, dass bei vielen so die Maske fällt. Ne? Dass gerade so viele Promis wie nennt man das richtige Wort dafür, fällt mir gar nicht ein. Also keine Ahnung, nicht nur Xavier Naidoo und Michael Wendler, sondern auch sowas wie Nena und so weiter, die ja alle jetzt irgendwie, alle in Anführungsstrichen, so in diese Kerbe schlagen und so von wegen, ja, hier und Querdenker und ist ja vielleicht doch nicht alles schlecht, was die sagen. Und Hitler hat ja auch irgendwie Autobahnen gemacht und da war ja auch nicht alles schlecht. So. Also dieses Gesülze irgendwie, da fällt schon auf, dass da labil war das Wort, was ich gesucht habe. Dass da wirklich der ein oder andere, der in der Öffentlichkeit steht und ein Promi ist, irgendeiner Form irgendwie, ich will nicht sagen, sein wahres Gesicht zeigt, aber dem auf jeden Fall, du hast, glaube ich, vorhin schon gesagt, so ein bisschen die Nerven durchbrennen jetzt gerade, ne?
Ja, das fällt schon auf. Das sind alles Echsenmenschen, habe ich gehört.
Ja.
Das ist es. Xavier unterstützt diese Aussage.
Ein gesponsorter Kommentar. Völlig lost, oder was mit dem passiert ist, ey.
Ja, der sollte schon lange in der Psychiatrie
sein. Ich war mal ein riesen Fan von dem in meiner Jugend, ne? Der hat wirklich mal verdammt gute Musik gemacht. Was war ich für ein Fan von Xavier Naidoo? Und ja, also ist ja
Geschmackssache. Twilight geschaut. Ist,
ja, also er wollte dann Twilight flamen, glaube ich. Ja,
ich also habe nicht gesagt, dass ich Twilight gut fand. Also von daher, jetzt bleiben wir bitte auf dem Teppich hier, Camlin.
Bei Hildmann und Xavier, die hätten halt eigentlich.
Auch Hildmann, auch dasselbe, ne?
Die hätten einfach eingewiesen werden müssen.
Das war das Gesicht der veganen Bewegung in Deutschland. Der war mal so fucking smart, der war bei Raab, alle haben ihn gefeiert. Was ist denn bitte mit dem passiert?
Ja, ey? Leute werden einfach psychisch krank. Und da ist halt eine das ist ja eine psychische Krankheit. Entweder sind sie extrem gute Geschäftsmänner und machen da irgendwie Geld mit hinten rum, weil Hildmann könnte man das noch annehmen irgendwie. Aber das macht keinen Sinn, weil seine Restaurants und seine Bücher ja gut gelaufen sind, ne?
Also, ja, ja. Ich glaube, also dass er jetzt mehr Geld macht. Der macht das so wie Joaquin Phoenix mit seiner Rapper-Nummer, dass das irgendwie so ein Gag ist, dass der das irgendwie nur fährt, irgendwie um, was weiß ich, die Querdenker zu unterwandern und dann irgendwann sagt, hier Leute, war nur Gag, hier ist meine Doku, jetzt zeige ich euch mal irgendwie, was für Kreaturen ich in den letzten Monaten zu tun hatte. Aber ich glaube, der meint es wirklich ernst. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr.
Absolut. Also die beiden sind da wirklich drinne und Leute sind halt anfällig für Verschwörungstheorien und Co. Das ist der menschliche Verstand. Viele sind da einfach anfällig für und die glauben mittlerweile halt einfach alles, was sie jemals in einem YouTube-Video gesehen haben oder auf irgendeiner Seite gelesen haben. Und das ist halt doch sehr, sehr gefährlich auch.
Also und da kommen wir wieder zu meiner Aufgabe als Lehrer oder den Lehrern generell. Und das ist mal wieder eine Sache, warum Medienkunde als Unterrichtsfach dringend kommen sollte, weil du nämlich schon eigentlich in frühester Jugend mit den Kids anfangen solltest, über solche Sachen zu reden. Zu reflektieren irgendwie, was kann ich ernst nehmen, an was kann ich glauben, was ist seriös, was sind seriöse Quellen im Netz irgendwie, was ist Verschwörungstheorie, was ist Quatsch. So, und das ist wieder so ein Beispiel dafür, warum einfach, ich fordere seit 15 Jahren und werd von der Bildung belächelt als Lehrer, habe auch schon Brandbriefe geschrieben an Bildungssenatoren und so. Das ist halt ein großes Problem in Deutschland, ne? Dass dieses Mediending immer noch belächelt wird von allen und dass wir irgendwie nach x Jahren nach dem Internet immer noch nicht in der Lage sind, Digitalisierung, nicht nur Digitalisierung vernünftig zu machen, ich meine, da wollen wir nicht sprechen während der Pandemie, was jetzt passiert ist, aber dass wir auch nicht in der Lage sind, irgendwie die Wichtigkeit von digitalen Medien zu erkennen für die Zukunft unserer Kinder. So, das ist das Allerwichtigste und ich kann nur mal wieder sagen, ich bin jetzt irgendwie, habe in mehreren Bundesländern unterrichtet, bin ja jetzt in Schleswig-Holstein gelandet und bei mir an meiner Schule ist es so, dass sie ein einziges Schuljahr nur noch Informatikunterricht haben, nämlich im 7. Jahrgang und da lernen die Word und Excel und ein bisschen PowerPoint. Das ist alles, was die an IT-Bildung im Schulweg bis zur 10. Klasse bekommen.
Ja, das muss ja komplett umgewickelt werden.
Ja, aber es macht ja keiner, weil wir eine Bundesregierung haben, die keinen Wert darauf legt. Ja.
Eine Sache noch, bei Verschwörungstheorien, wie gesagt, Menschen, da gibt es auch gute Dokumentationen dazu, vielleicht weiß Kremlin da mehr rüber, das menschliche Gehirn will das halt. Ne? Das ist sehr leicht ansprechbar und ich weiß noch, ich weiß, dass ich da relativ immun gegen bin, wegen einer Erfahrung. Als ich 12 oder 13 war, vielleicht 14, habe ich eine Doku über die Mondlandung angeguckt. Also eine Verschwörungstheorie über die Mondlandung, ne, die ganz viele Ungereimtheiten da aufdeckt. Und ich war danach überzeugt für ein paar Tage, dass die Mondlandung gefaked ist. Ich war da überzeugt von, da waren so gute Argumente, zumindest werden sie dir so gut verkauft, weil du hinterfragst es ja nicht. Ne? Die zeigen dir Sachen und du kannst das nachvollziehen. Und dann habe ich eine Doku wirklich nur eine Woche später oder so darüber geguckt, wie all diese Sachen halt widerlegt werden. Also basically eine Widerlegung der Verschwörungstheorien. Und alles ist danach dann wieder okay. Und dann denkst du dir, okay, von sowas darf ich mich nicht beeinflussen lassen. Wenn etwas ganz obvious nicht ganz so wahrscheinlich ist, dann sollte man gucken, ob man, ne, nicht die Sachen nicht hinterfragen, aber vielleicht kriegt man Lösungsansätze. Und ich glaube, das kriegst du bei den meisten Sachen auch ganz gut hin im Internet. Wenn du aber natürlich irgendwelche komischen YouTube-Kanäle von irgendwelchen Idioten guckst und nur das noch guckst, ne, und denkst, alles andere versucht, dich davon nur zu widerlegen ohne Grund, dann, wenn du da einmal drin bist, hast du, glaube ich, ein Problem, wieder rauszukommen. weil du dich dann halt auch was Besseres fühlst, ne? Du hast geschaut
und die ganzen Lämmer. Diese Arroganz hinter diesen Aluhut-Typen, wenn ich schon das Wort Schlafschaf höre, also jemand, der in seinem Vokabular das Wort Schlafschaf benutzt, der, mit dem rede ich auch nicht mehr weiter, der hat sich einfach so disqualifiziert, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, die ganzen Aluhut-Leute sagen ja immer, für Leute, die so der Mainstream-Presse glauben, das wären Schlafschafe. Also quasi, du bist nicht aufgeweckt, du hast nicht verstanden, wie die Welt funktioniert. Und diese widerliche Arroganz bei diesen Leuten, die wirklich meinen, sie wären ein elitärer Kreis, die Welt verstanden haben und alle anderen wären dumm, das triggert mich halt auch sehr, muss ich immer wieder sagen. Ja,
ja, das ist aber einer der Hauptgründe, halt warum die das machen, ne?
Ja. Das ist, wie du sagst, halt, also ich glaube, das menschliche Gehirn ist halt sehr darauf programmiert, Kausalitäten herzustellen. Und das Problem in unserer heutigen Zeit ist halt, dass es einfach so viele verschiedene Informationen gibt. Also wir werden ja permanent zugeflutet mit allen möglichen Informationen und wir können uns darauf keinen Sinn mehr geben, weil die Welt halt so komplex mittlerweile ist. Wir haben es ja an verschiedenen Punkten jetzt im Gespräch schon gehabt. Also früher war der Stammtisch halt noch 4 Leute, heute sind es halt 10 Millionen und so. Wie willst du das überhaupt noch überblicken? Und natürlich basteln wir uns dann die Realität zusammen, weil die Frage ist halt auch, und da sind wir dann in der Philosophie drin so, weil was ist denn die Realität? Und wenn du dann anfängst zu zweifeln, naja, dann hast du in der Regel eine Wahrnehmungsstörung, so nennt man das dann, wenn du die Realität und die Fiktion nicht mehr auseinanderhältst, das ist eine Wahrnehmungsstörung. So. Und tatsächlich hat das eine Massenkomponente und das ist eigentlich ganz interessant als Phänomen, aber ja.
Besonders gut, erkennt man das halt bei den Flat-Earthern. Ne, es gibt ja auch die Netflix-Doku, wie heißt die nochmal? Unter dem Tellerrand? Ich glaube schon. Die ist sehr gut über die Flat-Earther und man muss halt einfach verstehen, das sind halt Leute, die meistens einfach in einer schweren Lebenssituation am Anfang sind. Ne? Und die suchen halt Zusammenhalt. Und die kriegen die dann. Und dazu kriegen sie halt diese, wie du sie nennst, Arroganz. Sie bekommen halt das Gefühl, dass sie über anderen stehen. Weil sie haben jetzt was durchschaut, was ganz wenige Leute nur durchschaut haben. Sie sind jetzt auf einmal klug, sie sind jetzt eine Elite, ne? Und so verhalten sie sich dann natürlich auch. Und das ist bei fast allen Verschwörungstheorien so. Und was Camden sagt mit den Kausalitäten, Es gibt halt Gründe, warum es bei fast jedem schlimmen Ereignis auch Verschwörungstheorien sofort gibt, weil Menschen dann versuchen zu verstehen, warum das passiert ist. Und dann, wenn die normale, die logische, die einfache Erklärung nicht genug Substanz bietet, weil schlimme Sachen passieren einfach, ist halt eine dumme Erklärung, ne? Dann versuchen sie halt sich irgendwas, ne? Dann machst du halt aus 9/11 eine riesige Verschwörungstheorie, anstatt zu sagen, keine Ahnung. Da waren halt ein paar Leute im Nahen Osten sehr wütend auf uns und haben da einen Anschlag geplant.
Komisch, eigentlich, gell?
Ja, du machst es halt anders. Du machst es viel größer und du willst was ganz Großes aufdecken. Und dann ist die US-Behörden, die sind alle drin und der Präsident hat mitgemacht und der hat mit Osama Bin Laden gefrühstückt. Das sind so coole Sachen, die du dir dann einbildest und dann, naja, dann bist du halt komplett in der Fiktion an irgendeinem Punkt. Und aber du denkst halt, dass du es durchschaut hast und alle anderen, Gott, die machen ihre Augen einfach nicht auf. die gucken sich das nicht an, die sind so dumm, die fressen einfach alles, was die Medien ihnen sagen. Obwohl die meisten anderen einfach sich auch informiert haben und einfach zum logischeren Schluss kamen. Kannst halt nicht viel gegen tun, ne? Und die kriegst die Leute halt auch sehr schwer wieder raus einfach. Aus dieser Wahnvorstellung oder Wahrnehmungsstörung, wie Camden das genannt hat.
Da können wir wahrscheinlich noch stundenlang drüber diskutieren, ist ja auch spannend. Werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch, aber der Podcast ist für heute jetzt erstmal zu Ende, weil wir sind schon bei über 1,5 Stunden und ich muss mit meinem kleinen Sohn gleich Abendbrot essen, von daher muss ich das jetzt leider ein bisschen abwürgen. Kevin, es war sehr schön, dass du da warst, ich habe mich mal gefreut, mal wieder mit dir zu quatschen, wie gesagt, ich habe unser Interview in wirklich guter Erinnerung. Ich wünsche dir, dass es mit deinem Stream weiter so gut läuft, dass es vielleicht mal wieder ein richtig geiles Game gibt, wo du mal wieder richtig drin aufgehst und mal wieder, bei mir ist es dasselbe, irgendwie das eine Game, was uns alle mal wieder mitreißt, wäre ja schön. Und Claes, du hast die letzten Worte.
Ja, ich muss noch kurz warnen, wobei es zu spät ist, wenn der Podcast rauskommt, ist ja Sonntag, aber ich habe eben erst mitbekommen, dass morgen Feiertag ist. Deswegen muss ich jetzt nochmal einkaufen, obwohl ich schon einkaufen war. Es ist ein Desaster. Tag der Arbeit, das kennen wir als Streamer eigentlich auch nicht.
Ja.
Da sind wir natürlich raus.
Ich tanze heute auch mit Papa in den Mai auf dem Stream. Ja.
Ich dachte, du guckst Werder.
Beides. Ah. Ich erwarte sowieso nichts, von daher brauche ich den Stream davon nicht ausfallen lassen. Ist alles in Ordnung.
Viel Glück.
Gut, ja, danke. Kevin, schön, dass du da warst. Danke dir und einen schönen Abend.
Danke.
Ciao, ciao.
Ciao.